herzlich willkommen zu diesem schönen sonnigen Vormittag. Insofern haben wir die Fenster alle aufgeklappt, die Jalousien runtergelassen. Die Temperatur wird dann gut funktionieren. Die Klimaanlage geht auch, aber das ist dann wiederum so unangenehm, dass die meisten von Ihnen sich dann ihren Wintermantel, in Deutschland gibt es eine Übergangskleidung, gell? Ja, also das wieder herbei wünschen. Sie sehen, es geht heute um Betreuungen, ne? Um Schafe, manchmal schwarze Schafe, die es gibt. Zu diesem Thema begrüßen wir Martin Rassau und Sven Nölting, der von der Betreuungsstelle des Landratsamtes Fürth hier einer unserer Dauergäste schon immer als Zuhörer war, als er sich ganz gut darüber informiert hat, auf was er sich heute einlässt. Ich wünsche uns einen schönen Vormittag, ich wünsche uns gute Gespräche nachher. Ich sehe viele Gesichter, Menschen, die noch nicht da waren. Darf ich mal ganz kurz Handzeichen bitten? Oh oh, ja, Respekt. Also, die Koordinatorinnen, zwei haben wir heute da. Die werden genau wie ich sie gerne nachher durch unsere Räume führen, damit sie mal sehen, wie wir denn hier arbeiten. Nein, wir haben keine Sterbenden hier liegen. Wir sind eine reine Büroeinrichtung hier. Wir versorgen zu Hause in deren Wohnungen. Sie können gar nicht glauben, wie häufig das passiert, ne? Dass wir diesbezüglich hier aufgesucht werden. Und nun einen herzlichen Applaus unserem Gastgeber.
In altbewährter Runde und auch von meiner Seite herzlich willkommen all die neuen Gäste, die wir heute hier haben, dass sie die Hemmschwelle überwunden haben, hier in die Räume des Hospizvereins zu kommen. Aber wie es der Dr. Hanke schon sagte, wir betreuen hier keine Sterbenden, sondern hier ist die Verwaltung, also sie müssen keine Angst haben. Ne? Und das Schöne ist ja, unser Verein nennt sich nicht umsonst im Untertitel dem Leben verpflichtet. Die schon öfters da waren, wissen das. Und zum Leben gehört auch das Lachen dazu, sonst wäre das Leben kein Leben. Deshalb ist unsere Talkreihe hier auch immer durchaus mit dem einen oder anderen Spaß versehen, der sich aus dem Gespräch heraus einfach ergibt. Es ist nicht vorbereitet, sondern einfach mal so aus den Themen heraus. Es gibt immer irgendwas zu lachen. Spätestens, wenn wir am Schluss in die Spendenbox schauen, bleibt uns dann das Lachen im Heißen. Nein, ich habe schon gesehen, es waren schon einige fleißig, vielen herzlichen Dank. Und weil Sie so gut drauf sind, bevor wir jetzt anfangen, noch ein Hinweis. Es gibt hier wieder die Notfalldosen. Das sieht jetzt zwar aus, wenn Sie zum Urologen gehen, wie eine ähnliche. Dafür ist es nicht gedacht. Diese Notfalldose ist, klingt jetzt auch komisch, für Ihren Kühlschrank. Aber nur deshalb, dass wenn im Notfall irgendetwas Ihnen passiert und der Notarzt kommt und Sie haben, da gibt es nämlich ein Etikett, das man an die Eingangstüre klebt, dann weiß der Notarzt oder die Person, die Sie retten möchte, das sind Informationen in dieser Dose in Ihrem Kühlschrank. Das heißt, wenn Sie Tabletten nehmen oder Ähnliches oder Unverträglichkeiten haben oder wenn man jemanden informieren soll, das steht alles genau noch mit drin, dann weiß der macht den Kühlschrank auf, lässt ihr Milch stehen, nimmt ihr Butternetz, sondern nimmt sich die Dose und schaut nach, was da drin ist. Eine sehr gute Erfindung und Einrichtung. Kriegen Sie umsonst bei uns, wir müssen natürlich dann auch mal Spende da lassen, haben wir nichts dagegen, aber nur zur Information, sowas gibt es zum Beispiel auch vom Lions Club in Zirndorf, richtig? Ja, wo ist er? Ich habe da ist er, ne? Warum sage ich das Zirndorf? Weil wir heute jemanden vom Landratsamt haben. Wir hätten ja auch jemanden von der Stadt Fürth holen können, auch die haben eine Betreuungsstelle. Aber der liebe Sven nötig, der ist viel gesprächiger, kommunikativer und offener, so wie er der gesamte Landkreis ist. Und das Schöne ist, ihn werde ich jetzt gleich holen. Aber vor gleich zur Information, Sie dürfen auch Fragen stellen. Es ist hier kein einzelner Vortrag, sondern wenn Ihnen was einfällt, das Sie wissen möchten, melden Sie sich auch dazwischen, stellen Sie Ihre Frage, da haben wir ein Fachmandat, der kann alles beantworten, den haben Sie ja schon bezahlt über Ihre Steuergelder. Das ist das Schöne, diese Stelle ist für die Bürgerinnen und Bürger da. Bevor ich Ihnen das erkläre, herzlich willkommen, hier ist er, Sven Nölting vom Landratsamt.
Da bin ich.
Das sind mal im Ganzen sehen. Wir setzen uns aber zu dem Ganzen. Ja, das ist
die Blummer.
Ja, wir sind vorsichtig.
Toll. Die Angie Hecht hat Angst um ihre Blummer. Um uns nicht, aber die Blumen, ja. Sie beißen nicht. Es ist kein Blütenstaub hoffentlich drauf. Wir werden es aushalten. Lieber Sven, herzlich willkommen. Es geht Betreuungsrecht.
Ja, erstmal von mir ein herzliches Moin in die ganze Gruppe rein. Ich freue mich, dass Sie trotz dem tollen Wetter und die Konkurrenzveranstaltung, die wir auch haben, die Weinmesse, dass Sie eigentlich alle zu uns gekommen sind. Das spricht doch für uns alle hier, für dich und natürlich für die Organisatorinnen.
Wir haben gestern schon geweint. Ich war so ergriffen. Ich habe Fernsehen geschaut. Dieser Pomp, dieser Prunk, es war unglaublich. Und dann habe ich gemerkt, das ist der Parteitag der CSU gewesen. Söder hat sich selber auch mitgewählt. Ich habe diesen Ausschnitt gesehen. Und ja, deshalb sind alle noch ergriffen und haben sich gedacht, Mensch, bevor es so dreckig geht, dass der Söder weitermacht, hören wir uns den Vortrag an über Betreuung. Genau. So schließt sich der Kreis. Deshalb kamen die Leute, weil sie wollen wissen, was muss man tun, was kann man tun. Wir wollen mit Mythen aufhören, so, meine Kinder wollen mich entmündigen. Es schwirren ja immer so viele Gerüchte herum. Dem ist aber gar nicht so. Und wenn Sie Fragen haben, dafür hat der Staat eine Stelle eingerichtet, das Betreuungsamt.
Richtig,
heißt genau. Das wirklich so Betreuungsamt? Ja.
Genau, also wir sind die Betreuungsstelle, gibt es bei allen Städten und kreisfreien, also bei allen kreisfreien Städten und Landkreisen. Und da haben Sie tatsächlich die Möglichkeit, sich jederzeit kostenfrei umfänglich beraten und aufklären zu lassen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, Materialien von uns zu bekommen, von den anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ich denke, ja, da versuchen wir auch ganz sehr offensiv in die Öffentlichkeit hereinzugehen, um wirklich mit Mythen aufheben zu können. Mythen sind einfach da. Ein Betreuer ist generell ein böser Mensch, es ist immer eine fremde Person und die Betreuung betrifft nur ältere Menschen. Das ist Blödsinn. Also von daher ist es auch ganz wichtig, dass viele junge Leute auch hier sind und sich aufklären und beraten lassen möchten. Als sehr schnell kann man in eine Betreuungssituation reingeraten, brauchen wir nur daran denken, sie stolpern, rumpeln hier mit der Blume zusammen, ja, und schon kippst du um, bist momentan nicht ansprechbar und wirst zwar sofort umfänglich medizinisch erst versorgt, aber wenn es dann schon um die Fragestellung geht, wie geht es weiter, brauchen wir schon eine Entscheidung, normalerweise von dir, kannst du aber nicht vornehmen, weil du vielleicht nicht ansprechbar bist und von daher rutschst du dann ganz schnell in ein betreuungsrechtliches Verfahren rein, wenn du denn nicht vorgebeugt hast.
Ja, aber habe ich dazu jetzt nicht Angehörige, den Partner, die Familie, die jetzt da das tun würden? Weil so meine erste Reaktion, wenn mir jetzt was passiert, dann das kommt nicht gleich jemand, der Beamte, der mich versorgt. Ja, ja. Sondern
weiß ich nicht, vielleicht auch. Ist abhängig, wie du jetzt aufgestellt bist. Aber nee, Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, viele haben noch so dieses Denken, wenn ich verheiratet bin oder wenn ich erwachsene Kinder habe, dann können die schon automatisch für mich irgendeine Entscheidung treffen. Dem ist tatsächlich nicht so. Lösen Sie sich bitte von diesem Mythos. Jeder erwachsene Bürger ist tatsächlich für seine eigenen Entscheidungen verantwortlich. Und wenn Sie durch eine Unfallsituation oder durch eine psychische Erkrankung oder sonstigen Beeinträchtigung entscheidungseingeschränkt oder unfähig sind, genau dann rutschen Sie tatsächlich in eine Möglichkeit der Betreuungsindikation herein. Wir haben eine Rechtsänderung jetzt zum 01.01.2023 gehabt und da hat der Gesetzgeber das sogenannte Ehegattennotvertretungsrecht oder Ehegattenvertretungsrecht geschaffen und das ist zum ersten Mal eine Möglichkeit, dass, Achtung, innerhalb von dann auch nur 6 Monaten der Ehepartner, die Ehepartnerin, sofern sie nicht getrennt voneinander ausgerichtet sind, getrennt leben oder nicht gerade in einem Rosenkrieg sich befinden, dann dürfen sie erste Entscheidungen medizinischer Art vornehmen. Aber Achtung, nur die ersten 6 Monate und wenn ein Arzt das bestätigt hat. Jetzt kommt der Arzt in die Situation rein, auf einmal erstmal eine Attestierung vorzunehmen, dass auf einmal ehemäßig alles in Ordnung ist. Also spannend. Das Gesetz gilt jetzt seit über 4 Monaten und ich habe ein einziges Verfahren gehabt, wo ich tatsächlich so ein Papier mal gesehen habe, wo ein Arzt tatsächlich bestätigt hat, jo, die leben zusammen, das ist eine gesunde Partnerschaft und die Ehefrau darf Entscheidungen treffen.
Spannend, wie der Arzt das rausgefunden hat.
Ja, also ich weiß es auch nicht.
Ob der Betroffene das auch so gesehen hat, ist dann die andere Frage. Aber es klingt im ersten Moment sehr kompliziert. Also ich gehe doch wirklich davon aus, also meine Frau, mein Mann fällt hin, kommt ins Krankenhaus, ich fahre mit und sage dann dem Arzt,
Ach, lassen Sie es.
Oder sagen, ja, unternehmen Sie was.
Also, ja, ja.
Da wird doch kein Arzt sagen, nee, ich höre nicht auf Sie, weil ich nicht glaube, dass Sie verheiratet sind und ruft dann euch an vom Betreuungsamt.
Ist spannend. Ja. Wenn wir mal so zurückdenken, Situation wie folgt, ja, haben wir eine Akutgeschichte gehabt. Jemand war mit einer Hirnblutung auf Intensivstation und da ging es tatsächlich um sehr schnell zu entscheidende lebenserhaltende Maßnahmen oder nicht. So, diese Maßnahmen sollten 2 Tage später entschieden werden und das Klinikum hat ein Betreuungsverfahren in die Wege geleitet. Ärzte wollen sich immer rechtlich absichern, was ja auch nachvollziehbar ist. Ja, die sehen sich immer mit einem Bein in der Rechtsverantwortung, wenn sie Entscheidungen treffen, ohne dieses mit jemandem kommuniziert zu haben. So, jetzt war der komatöse Patient natürlich nicht mehr kommunikationsfähig, also wurde ein Betreuungsverfahren eingeleitet. Nicht, dass Sie denken, ein Verfahren dauert hier lange, also auch die Fürther Justiz arbeitet hier exorbitant schnell. Also innerhalb von wenigen Stunden werden dann auch vorläufige Entscheidungen getroffen, wenn denn die Grundvoraussetzungen, medizinisches Attest liegt vor und eine Stellungnahme der Behörde wird abgegeben.
Darf ich kurz einhaken, ja. Weil du sagst, die Justiz, das ist der nächste Punkt, wo ich stutzig werde, was hat jetzt die Justiz, das Gericht damit zu tun?
Nachdem es sich um einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht eines Menschen handelt, kann nur ein zuständiger Richter, eine Richterin hier eine Anordnung treffen, weil es ein Eingriff in deine Wertevorstellung, in deine persönliche Entscheidungsrechte reingeht, im Bereich Gesundheit, im Bereich Vermögensangelegenheiten, im Bereich Aufenthalt, kann hier nur ein Richter eine Entscheidung treffen, dass es alternativ eine andere Person machen kann, darf. Beispielsweise eben Ehepartner. Um auf den Fall zurückzukommen, haben wir herausgefunden, da gibt es tatsächlich eine Ehefrau und die ist dann auch gleich zu mir brav ins Amt reingekommen und hat gesagt, Mensch, das ist ja eine tolle Geschichte. Mein Mann liegt auf Intensivstation und dem wollte ich eh loswerden. Wir haben nämlich einen bitterbösen Ehekrieg. Da mache ich doch die Betreuung und auch gleich die Beendigung der Maßnahmen. Ja, das sind solche Skurrilitäten, die wir erleben. Und da haben wir natürlich gesagt, nein, das geht natürlich nicht. Betreuung heißt, ich soll im Sinne und zum Wohle des zu betroffenen Entscheidungsträger sein. Und ob er jetzt unbedingt deswegen sterben möchte, nur weil ich einen Ehekrieg lebe, mag ich bezweifeln. Also haben wir hier darauf rückgreifen müssen, dass wir hier einen sogenannten beruflichen Betreuer, eine Betreuerin eingesetzt haben, die tatsächlich die Interessen und die Rechte des Patienten wahrzunehmen hat.
Das klingt mir aber alles irgendwie trotzdem so. Dass es dauert. Also ich gehe jetzt einfach von einem Notfall aus. Also nicht, wenn ich jetzt krank bin, ganz normal, und dann dauert das Ganze, sondern Notfall, weil ich gestürzt bin, der Partner ist dabei, fährt mich ins Krankenhaus und dann dürfte er nicht entscheiden in dem Moment.
Genau, wir haben eigentlich, man muss Theorie und Praxis natürlich auch nochmal betrachten. So wie du es schilderst, wenn du jetzt dabei bist, wird sicherlich der Arzt mit dir reden. Das ist so der Erfahrungswert, man redet schon mit dem Angehörigen, aber Entscheidungsträger ist tatsächlich in dem Augenblick erstmal der Arzt. Wir reden jetzt von der Notfallversorgung. Also du wärst jetzt stabilisiert, du wärst notfallmäßig versorgt, passt. Jetzt geht es aber um eine Folgemaßnahme, die morgen, die übermorgen, die in ein paar Tagen durchzuführen ist. Sei es, es geht um eine operative Maßnahme, sei es, es geht um auch Fragestellung, soll eine Lebenseinschränkung fortgeführt, nicht fortgeführt werden, soll was beendet werden. Das alles muss entschieden werden. Und das wird der Arzt alleine nicht entscheiden dürfen. Hier braucht der Arzt einen gesetzlichen Vertreter. Und genau da rutscht die Justiz mit ins Spiel rein. Das heißt, das Klinikum würde eine kurze ärztliche Stellungnahme über den Ist-Zustand des Patienten ans Betreuungsgericht rüberschicken. Das ist nichts Großes. Da stehen erstmal nur die akuten Situationen drin, was passiert ist und was beabsichtigt ist. Und dass das Ärzteteam einen gesetzlichen Vertreter, einen Betreuer, eine Betreuerin benötigt, weil man seitens des Klinikums niemanden gefunden hat, der über eine Vollmacht verfügen tut. Und dann rutschen wir tatsächlich in die Betreuungsthematik rein. Wenn bekannt ist, es gibt eine Ehefrau, die jetzt mutmaßlich nicht in einem Ehekrieg sich befindet und wirklich im Sinne des Ehemannes handeln möchte, dann würde die im Wege, juristisch heißt es dann, wegen Gefahr im Verzug wird eine einstweilige Anordnung erlassen und dann würde die Ehefrau zur vorläufigen Betreuerin zunächst mal mit dem sogenannten Aufgabenbereich Gesundheitsfürsorge bestellt werden. Und dann kann sie sofort mit dem Arzt ins Gespräch kommen, kann medizinische Unterlagen einsehen und kann dann nach bestem Wissen und Können natürlich im Sinne, was würde der Ehemann selber entscheiden? Was ist seine Wertevorstellungen? Wie ist die Aussicht auf Besserung des Gemeinzustandes, wenn eine operative Maßnahme durchgeführt wird? Und dann würde eben die Ehefrau hier die Entscheidungsträgerin sein. Und das ist das, was der Arzt benötigt.
Wie lange dann? Auch das halbe Jahr nach dem...
Genau, diese Vorläufe...
Was passiert in der Zwischenzeit? Ich kann doch, wenn ich jetzt vom Gericht oder wie auch immer vom Arzt als Betreuer vorläufig da bin, was muss ich dann machen, dass ich weiter betreue?
Ja, also zunächst mal ist tatsächlich diese einstweilige Anordnung erstreckt sich immer über einen Zeitraum von 6 Monaten. Das heißt, Sie werden vorläufig zum Betreuer für 6 Monate bestellt. Zunächst mal mit dem sehr eingeschränkten Aufgabenbereich Gesundheit. So, wir als zuständige Fachbehörde kriegen natürlich diese ganzen Daten auf den Tisch und haben dann die Aufgabe, seitens des Betreuungsgerichtes Kontakt zu den betroffenen Personen aufzunehmen. Sowohl zum Patienten, um den es ja geht, der ist ja immer unsere erste Bezugsperson, weil wir zu ermitteln haben, was möchtest du eigentlich, was ist für dich notwendig, weil wir eine Entscheidung finden müssen im Sinne des Patienten. So, und dann werden wir zeitgleich uns aber auch mit der Ehefrau in Verbindung setzen, um die zu begleiten, aufzuklären, zu beraten, auch perspektivisch, wie geht's weiter. Es wird meistens nicht nur bei der Gesundheitsthematik bleiben. Was ist, wenn ein Antrag gestellt werden muss bei einer Pflegeversicherung? Was ist, wenn erkennbar ist, dass der Patient langfristig behindert ist? Dann müsste das Versorgungsamt hinzugezogen werden. Was ist, wenn wir eine Einrichtung zur Weiterversorgung benötigen, Reha-Maßnahme? Das alles muss ja dann von dem Betreuer geprüft und möglicherweise auch per Vertrag und Kostenklärung geprüft und umgesetzt werden. Also da sind wir in dem Augenblick als Fachbehörde mit drin, begleiten die betroffenen Personen und würden gegebenenfalls auch diskutieren, dass eine Aufgabenkreiserweiterung vonnöten ist. Sofort. Wichtig ist zu wissen, die Regel ist, dass tatsächlich der nächste Angehörige zum vorläufigen Betreuer bestellt wird. Es ist immer noch das Mythos hier im Raum, es kommt dann immer ein fremder Betreuer, ein Berufsbetreuer, der kostet viel Geld, der kostet Geld, der ist auch gut, aber er ist natürlich nicht der persönliche Begleiter, der ist natürlich nicht die nahe Person, der im Regelfall den Patienten auch bisher nicht gekannt hat.
Zu dem neuen Gesetz gilt es auch für Partnerschaften ohne Trauschein?
Eingetragene Gemeinschaften sind hier ebenso mit berücksichtigt, okay, ja. Genau. Aber eben auch nur für 6 Monate, ja, und dann muss man gucken und auch eben vor allem nur für diesen gesundheitlichen Bereich. Erstrecken wird sich das auch noch beim Abschluss meinetwegen eines Heimvertrages, also eine Weiterverlegung in eine Einrichtung.
Ist eigentlich möglich heutzutage, dass jeder einen Berufsbetreuer macht?
Also die Frage war jetzt, ob die Möglichkeit gegeben ist, dass heute jeder Berufsbetreuerin, ja, Betreuer werden kann.
Ja.
Eine spannende...
Und auch die Kosten dann zahlen.
Und die Kostenfrage, die sich, ja, hier im Raum stellt.
Ja, wer zahlt den Betreuer? Wenn, ja, also wenn ein Hoppala.
Hoppa.
Drum haben wir gleich.
Ja.
Danke. Bloß nicht nervös werden. Sie merken erst Beamter, ja, und schon kommen wir mit den Kosten schon an.
Ich bin angestellt.
Angestellt. Ich nehme es zurück, er sagt, mit Sauer kriege ich keine Pension.
Danke.
Er ist nur angestellt. Gut, die Frage ist, also 2 Dinge haben wir einmal. Der Betreuer, sprich, ich kann ja auch als Ehepartner, als Betreuer eingesetzt werden, da entfallen keine Kosten, dann nehme ich an.
Naja.
Also für die Aufgabe des Betreuers.
Richtig. Also der ehrenamtliche
Es wird ja nämlich der Berufsbetreuer dann vor die Nase gesetzt, ja? Und das Problem ist dann, dass der mal anruft und sagt, und nimm dir mal die Tabletten.
Also,
ja, ja, natürlich, das so.
Man muss nicht zahlen.
Also, ja, die Frage ist erst einmal, wer zahlt, genau, den Berufsbetreuer? Fangen wir mal so an. Die erste Frage ist, wer muss den Berufsbetreuer bezahlen?
Also der Berufsbetreuer übt einen Beruf aus, der natürlich genauso zu bezahlen ist wie jeder andere Beruf auch. Die Bezahlung hat der zu Betreuende dann wahrzunehmen, wenn er eine bestimmte Vermögensgrenze überschreiten tut. Geschütztes Vermögen sind seit dem 1.1., ich kann nichts dafür, das ist einfach vom Gesetzgeber vorgegeben worden, Seit dem 01.01.2023 ist das Schonvermögen auf 10.000 Euro angehoben worden. Und in dem Augenblick, wenn quasi 10.000 und 1 Euro da wären, dann müsste der Betroffene 1 Euro einsetzen, bis 10.000 eben runtergebrochen ist. Und dann würde die Staatskasse, sprich wir alle, der Steuerzahler, die Kosten des Berufsbetreuers in dem Augenblick übernehmen. So, jetzt zu Ihrer aber eingangs gestellten Frage zurück. Wer kann jeder Berufsbetreuerin, Berufsbetreuer werden? Und ich höre ja schon, was in Ihrem Unterton mitschwingt. Und ich bin ein Stück weit ja auch bei Ihnen. Als bisher, es hat bisher vor dem 01.01.2023 war es tatsächlich so, dass der Gesetzgeber es sage und schreibe 30 Jahre nicht geschaffen hat, diese neue Berufsgruppierung, die es gibt, richtig definieren zu können und zu sagen, wir Gesetzgeber erlassen Qualitätskriterien, wer kann Berufsbetreuerin, Berufsbetreuer werden. Und das ist ein riesiges Problem, da bin ich wirklich auch bei Ihnen, als tatsächlich jedes Betreuungsgericht und jede Betreuungsbehörde ist sehr unterschiedlich damit umgegangen, nach welchen Qualitätskriterien jemand, der sich auf einmal beworben hat, anerkannt oder eben auch nicht als Berufsbetreuer anerkannt wurde. Ich bin ja lange schon im Landkreis Fürth tätig und deswegen darf ich mir das auch anmaßen zu sagen. Der Landkreis Fürth war seit 1992 gibt es dieses neue Gesetz, seit 1993, wo ich dazugekommen bin, haben wir also sehr strenge Maßstäbe angesetzt und haben gesagt, nee, wir wollen nicht jeden anerkennen, nur weil wir Menschen brauchen, die sich um Personen kümmern, die niemanden haben oder wo sehr schwere Krankheitsbilder im Hintergrund sind und Angehörige damit überfordert sind. Wir haben lange nicht jeden anerkannt, der sich beworben hat, sondern wir haben schon geguckt, welche Grundqualifikation bringst du mit. Häufig sind es eben Sozialpädagoginnen oder Juristen, die Sie jetzt auch bei uns in der Berufsbetreuerliste finden. Aber tatsächlich konnte jeder Berufsbetreuerin werden. Das heißt, auch da gibt es ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die, ich denke, das darf man auch sagen, nicht unbedingt
geeignet sind,
ganz toll kompetent sind, die wir aber benötigen. Jetzt hat der Gesetzgeber endlich nachgesteuert und hat gesagt, nein, jemand, der Berufsbetreuer wird, muss künftig von der zuständigen Betreuungsbehörde amtlich registriert werden. Dieses Registrieren bedeutet, sie muss bestimmte Qualitätskriterien mitbringen. Das hat jetzt nichts mit einer Berufsausbildung zu tun, aber sie müssen jetzt diverse Module erfüllen. Das sind Minimum 270 Lehrstunden rund um die gesamte Thematik Gesundheit, Vermögen, Wirtschaftlichkeit, Sprachkompetenz, also schon Kriterien, die Sie heute uns vorlegen müssen. Wir müssen eine Schuldnerauskunft, polizeiliches Führungszeugnis wird obligatorisch natürlich eingeholt und erst dann, wenn diese ganzen Module uns vorgelegt sind, Klammer auf, Ausnahmen sind hier Volljuristen und Sozialarbeiter, die fallen da nicht rein, aber alle anderen Berufsgruppen, egal was sie studiert haben, ob sie Fahrer sind, Schauspieler oder Mediziner, die müssen diese Module entsprechend erfüllen. Wir Behörde haben die unschöne Aufgabe bekommen zu gucken, der Martin bewirbt sich jetzt bei uns, was kann ich denn eigentlich von dir anerkennen? Da muss ich mal so durchschauen. Ich denke, kommunikativ ist der Mann perfekt aufgestellt. Da werden wir aus diesen Modulen ihm einige Fortbildungskurse erlassen können. Wenn es im Bereich Medizin und Recht geht, weiß ich nicht. Das müssen wir einfach anschauen. Also das ist jetzt die Aufgabe, die die ganzen Betreuungsbehörden bundesweit bekommen haben, diese Registrierung vorzunehmen und Bescheide herauszulassen. Stichtag ist der 30.06.2023, also jetzt, wo diese bisherigen Betreuerinnen und Betreuer uns ihre Unterlagen, die der Gesetzgeber einfordert, vorlegen müssen. Und jeder, der sich heute neu bewirbt, der muss aber tatsächlich diese ganzen Modulkriterien bis eben auf Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter und Volljuristen müssen diese Module eben erfüllen.
Ja. Da war ja noch eine Frage, schwang hier noch mit, Nutzinformation, bin pharmazeutischer großen Außenhandelskaufmann, also den Volker Marsch schon mal. Ne?
Ja, perfekt, wunderbar. Und,
aber es ist nicht mein Bestreben, jetzt auch noch Betreuer zu werden. Sie haben es so schön gesagt, dass der anruft und fragt, ob der die Tabletten genommen hat. Da sind wir doch schon bei den Aufgaben eines Betreuers, weil wir stellen uns ja so vor, wenn der Betreuer schon bezahlt wird, soll er gefälligst auch die Arbeiten machen. Also sprich, der soll die Betten machen, der soll das Verbandsmaterial besorgen und der soll sich gefälligst drum kümmern. Deshalb nennt man ihn ja auch Betreuer. Ja. Aber das wird wahrscheinlich nicht so der Fall sein, wie wir uns das wünschen. Ne? Also was, die Frage dahingehend, was macht der Betreuer eigentlich?
Genau, der Gesetzgeber hat ja formuliert, ein Mensch, der psychisch, geistig oder seelisch erkrankt ist oder auch an einer Körperbehinderung leidet und aufgrund dieser Erkrankungsform Rechtsdinge alleine nicht bewerkstelligen kann, der kann unter Betreuung dann gestellt werden, wenn die Notwendigkeit der Unterstützung gegeben ist. So, da geht es tatsächlich nicht darum, persönlich da zu sein, im Sinne putzen, kochen, waschen, einkaufen und ähnliches. Aber es fällt im weitesten Sinne natürlich in den Organisationsablauf vielleicht mit rein. Das, was Sie geschildert haben, das wird es geben. Da müssen wir uns gar nichts vormachen, dass viele Betreuerinnen auch sicherlich nur mal was telefonisch versuchen abzuklären. Das ist nicht in Ordnung. Auch mit der neuen Rechtsänderung hat der Betreuer, früher auch schon gehabt, die persönliche Besprechungspflicht und auch das Dasein, nicht das tägliche Dasein, aber die regelmäßige Absprache, Verpflichtung, die ist gegeben. Das musste in der Vergangenheit wie auch heute noch stärker umgesetzt werden. Da geht es tatsächlich darum, ich muss mir ein Bild verschaffen, wer ist meine zu betreuende Person, welche Probleme hat er sie, was für Aufgabenbereiche habe auch ich. Ich darf nur in Aufgabenbereichen handeln, wo ich auch bestellt worden bin. Im gesundheitlichen Bereich ist es alles rund um die medizinische Versorgung. Da kommt dann aber auf einmal schon wieder die Barriere, wenn es darum geht, ich muss eine ambulante Versorgung sicherstellen. Bei der ambulanten Versorgung muss ich einen Vertrag mit irgendeinem ambulanten Pflegedienst schließen. Dafür brauche ich aber auch wiederum die Möglichkeit der Finanzierungssicherstellung. Das alles kostet Geld. Also muss ich einen Antrag auf Pflegegradeinstellung vornehmen. Ich müsste eventuell einen Antrag beim Bezirk stellen auf Kostenübernahme, wenn bestimmte Gelder nicht da sind. Das heißt, wir müssen im Einzelnen auch Aufgabenbereiche weiter mit aufnehmen, um dann in dem Bereich handeln zu können. Der Betreuer muss dann tatsächlich aber die Dinge umsetzen, in dem Augenblick einen Pflegevertrag abschließen, eine Pflegeeinrichtung suchen, die dann die Versorgung durchführt. Das Anrufen, hast du die Medikamente eingenommen, das muss man wirklich vom Einzelfall auch abhängig machen. Es ist nicht die Aufgabe, jeden Tag anzurufen, hast du deine Medikamente eingenommen, sondern ich muss es aber sicherstellen, dass du entweder das eigenverantwortlich machen kannst, ich muss es in Zyklen kontrollieren, oder aber ich muss vielleicht auch jemanden hinzuziehen, der das kontrolliert. Eben zum Beispiel eine Sozialstation oder auch den sozialpsychiatrischen Dienst, die auch hier ambulant unterstützend tätig werden
können. Also organisiert der Betreuer eigentlich.
Er ist der Organisator
des Lebens im weitesten Sinne.
Richtig.
Für den zu Betreuenden. Ja.
Wir erleben auch immer wieder betreute Personen, auch das gibt es, die sagen, eine Betreuung ist eine tolle Geschichte, da habe ich doch meinen Privatsekretär, der kann hier meine ganzen Schuldenregulierung mal vornehmen, der kann die ganzen 300 Briefe, die ich in den letzten Monaten nicht geöffnet habe, jetzt mal öffnen und bearbeiten. Das muss man auch sehen, ja, also ein Betreuer, ich bin jetzt mal primär beim Berufsbetreuer, da muss man wirklich nochmal unterscheiden, der Berufsbetreuer ist da auch wirklich eine Person, die nicht zu beneiden ist, weil der Berufsbetreuer bekommt im Regelfall Betreuungssituationen, die schwierig zu führen sind, wo häufig Menschen ein Schicksal erlitten haben, die viele Personen ehrenamtlich nicht auffangen können und wollen. Wir haben auch ganz wenige Fremdehrenamtler, die sagen, ja, ich will mich mal engagieren und ich übernehme jetzt einfach mal so eine Betreuung. Die haben wir ganz, ganz wenige, also im Landkreis Fürth ganze 2 Personen, die für wildfremde Personen bereit sind, ehrenamtlich sich engagieren zu wollen. Das Gros ist aber tatsächlich so, wie ich es auch eingangs sagte, wenn eine Betreuung installiert wird, wird im Regelfall der nächste Angehörige zum Betreuer bestellt. Und der führt natürlich meistens auch eine Betreuung durchaus anders und wesentlich persönlicher. Man ist verwandt, man ist vielleicht mit einem Ehepartner zusammenlebend, wenn wir nicht gerade wieder diese Rosenkriegsthematik haben. Und dann bin ich natürlich auch da. Und da bin ich auch schon derjenige, der vielleicht auch einkaufen und kochen tut und der auch spazieren geht. Aber da muss man sich wirklich von lösen. Der Berufsbetreuer, den werden Sie kaum regelmäßig erleben, dass er eine zu betreuende Person aufsucht, spazieren geht, Kaffee trinkt. Das ist wirklich ganz, ganz, die gibt es auch. Also wir haben wirklich auch hoch engagierte Betreuerinnen, die bezahlt werden, die dieses auch machen. Aber das ist wirklich auch
nicht so die Regel in dem Bereich.
Und Sie müssen ja auch sehen, ein Berufsbetreuer, der sich darüber auch ein Stück weit finanzieren muss, der hat ja auch nicht nur eine Betreuung, wie es der Ehrenamtler im Regelfall hat, sondern der hat 30, 40, 50, 60 Betreuungen. Ja. Übrigens, sofort, wir haben...
Ja, danke. Genau. Bevor wir jetzt schon mit so vielen Leuten Betreuer, so wie betreut, ist wieder ein neues Thema. Jetzt machen wir
mal da was, die Frage nicht. Zwei Fragen aufgefallen. Gleich zu Beginn, wo Sie die Erklärung gemacht haben, wer von bestimmten Fällen ausgeschlossen ist. Wir wissen alle, dass es durchaus Juristen geben kann, die in einer finanziell nicht einfachen Situation sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind Juristen und Sozialpädagogen von manchen Situationen ausgeschlossen, Kriterien ausgeschlossen, zum Beispiel einer Schufa-Ausbildung.
Nein. Die sind von den Modulen ausgeschlossen. Diese Lehrmodule, die jetzt eingefordert werden. Diese
zweite Frage, welche Möglichkeit haben die Angehörigen, einen bestellten Berufsbetreuer abzulehnen?
Abzulehnen, sie können, also wenn eine Betreuung installiert wird, muss ja geprüft werden, wer wird zum Betreuer bestellt. Wir gehen jetzt mal weg von der Notfallindikation, was ich sagte, innerhalb von wenigen Tagen. Wenn ein klassisches Betreuungsverfahren zur Anregung kommt, dann können Sie sich das wie folgt vorstellen. Irgendjemand stellt die Betreuungsantragstellung beim Betreuungsgericht. Das Betreuungsgericht wird in dem Augenblick an die Betreuungsbehörde herantreten mit einem Fragekatalog. Es geht so in die Richtung, wer ist der zu betreuende Mensch, welche Probleme hat er, wie lebt er, welche Defizite, aber auch welche Ressourcen hat er, wer sind die nächsten Angehörigen, Bezugspersonen, und kann aus diesem Umfeld eine Vertrauensperson zum möglichen ehrenamtlichen Betreuer vorgeschlagen werden. Das heißt, die beauftragte Betreuungsbehörde schwärmt aus. Wir nehmen Kontakt zu der zu betreuenden Person und entsprechend zu den möglicherweise vorgeschlagenen Angehörigen auf. Das ist die Regel. Das heißt, wir, Behörde, erstellen einen Sozialbericht und dieser Sozialbericht geht als Entscheidungsgrundlage, einer der Entscheidungsgrundlagen, an das zuständige Gericht. Zeitgleich wird dann ein psychiatrisches Gutachten eingeholt, weil ja erstmal das Kriterium psychische, geistige oder seelische Erkrankung von einem Facharzt diagnostiziert werden muss. Auch da wird man eine Diagnose und dann auch eine Prognose daraus entnehmen für die Frage des Umfangs der Aufgabenbestallung, der Länge und auch der Prognose, wie lange brauchen wir überhaupt eine Betreuung. Reden wir von einem Jahr oder reden wir vielleicht von maximal 7 Jahren? So, jetzt auf Ihre Frage, was kann ich machen, um einen Betreuer, Berufsbetreuer loszuwerden? Das klingt ja so aus Ihrer Fragestellung raus.
Nee, überhaupt nicht. Es geht nicht darum, jemanden loszuwerden, sondern als Angehöriger die Möglichkeit zu haben, einen bestellten Berufsbetreuer nicht anzunehmen, nicht gewähren zu lassen. Ist das jetzt ein staatlicher Akt, dass der Berufsbetreuer eingesetzt wird? Und gibt es für die Angehörigen keine Möglichkeit, diesen eingesetzten Berufsbetreuer abzulehnen?
Doch, prinzipiell natürlich. Ich komme nochmal zurück, wie dieser Ermittlungsweg ist. Das heißt, wir sind ja bei Ihnen dann in der Ermittlung drin. Das heißt, wenn Sie signalisieren, ich möchte die Betreuung übernehmen und gegen Sie nichts sprechen wird, weil Sie vielleicht relevant strafrechtlich momentan unterwegs sind, das haben wir ja, dann werden Sie natürlich dann zum Betreuer ehrenhalber vorgeschlagen, wenn es auch die zu betreuende Person möchte. Ja? Wenn er aber sagt, dich Sohn lehne ich aber ab, warum auch immer, dann haben wir den Wunsch und den Respekt, des zu Betreuenden zu vertreten und würden sie dann auch nicht vorschlagen dürfen. Wenn jetzt ein Berufsbetreuer aus welchen Gründen auch immer bestellt wurde und es gibt im Hintergrund geeignete Angehörige oder auch Bezugspersonen, Freundinnen, Freund, Kegelbruder, keine Ahnung was, dann darf das auch dem Betreuungsgericht entsprechend mitgeteilt werden. Einfach, ich bin bereit und gewillt, die Betreuung zu übernehmen. Das kriegen wir wiederum zur Überprüfung auf den Tisch. Vorrang ist immer das Ehrenamt. Also wir haben gar nicht das Bestreben, dass hier ein Berufsbetreuer eingesetzt wird, sondern die Aufgabe ist tatsächlich, möglichst jemanden aus dem nächsten Vertrauenskreis zum ehrenamtlichen Betreuer vorzuschlagen.
Man liest ja aber immer wieder, dass sich die Betreuer doch finanziell bereichern, dass die Kinder dann doch gar nichts mehr dagegen tun können, wenn der das Haus verkauft, etc. etc. Sind das dann die tollsten Geschichten?
Ja, ich bin jetzt kein Freund von diesen tollsten Geschichten. Die gibt
es. Ja, nein, die schwören bei uns alle so mit.
Die, genau,
die schwören richtig rum. Ja. Wobei mich natürlich wieder irritieren würde, wenn Kinder da sind, die dann ihre Eltern nicht betreuen können, warum auch immer.
Ja, genau, das ist halt die Frage. Ja? Also es gibt ja einen Grund, warum wird ein Berufsbetreuer eingesetzt.
Weil die im Ausland zum Beispiel sind. Ne? Es gibt
ja, kann durchaus sein. Wobei wir auch durchaus Betreuerinnen, Angehörige im Ausland haben. Also auch heute ist im Zuge der medialen Möglichkeiten vieles machbar, davon mal ganz abgesehen. Also auch das gibt es.
Ich höre schon die Tendenz raus, was ihr wissen.
Natürlich, ist, glaube, ja, da komme ich ja jetzt auch.
Ja, ja, dann erzähl, was mache ich, wenn der, kann der Betreuer überhaupt mein Haus verkaufen? Vielleicht habe ich ja auch gar keins.
Naja, dann ist er ein Zauber. Dann ist es einfach, natürlich.
Weil es einfach Spaß
macht. Der Betreuer kann nur dann eine Immobilie veräußern, wenn er erstens den sogenannten Aufgabenbereich hat. Dann muss er einen aktiven Antrag auf Veräußerung der Immobilie stellen und das begründet. Warum soll die Immobilie zu welchem Wertumfang veräußert werden?
Wem stellt er den Antrag?
Beim Betreuungsgericht, bei der Rechtspflegeabteilung wird ein diesbezüglicher Antrag gestellt. Das heißt, dann muss die Rechtspflegerin diesen Antrag prüfen und würdigen. Warum? Das heißt, dann steht wieder die Anhörung der zu betreuenden Person im Raum. Sich einen persönlichen Eindruck, also das Gericht muss sich dann einen persönlichen Eindruck von der zu betreuenden Person verschaffen. Warum soll deine Immobilie verkauft werden? Wo lebst du heute? Wo lebst du künftig? Macht das die Rechtspflegerin nicht, weil sie zeitlich vielleicht die Kapazität nicht hat, dann bestellt sie eine sogenannte Verfahrenspflegerin, Verfahrenspfleger. Das sind im Regelfall Juristinnen, Juristen, die dann genau diese Aufgabe vor Ort zu klären haben. Das alles mündet wiederum in einer Stellungnahme bei der Rechtspflegeabteilung des Gerichtes, die dann darüber zu entscheiden haben, ob es glaubhaft und würdig und notwendig ist, diese Immobilie zu veräußern. Also einfach mal so verkaufen, das geht tatsächlich nicht.
Gehen Sie schon, aber wenn
nee, keiner, nein, nein, nein.
Wenn, er hat die Vollmacht, also wir gehen jetzt vom Betrug aus, also nicht, dass es...
geht auch nicht, nein.
Wenn der die Vollmacht hat, dann verkauft er das Haus, steckt das Geld ein und verschwindet.
Ja, ja.
Ja, ja. Also es gibt ja keinen legalen Weg.
Martin, du bist jetzt ganz böse unterwegs. Ja, bei den Vollmachtnehmern. Noch sind wir bei den Betreuern. Da ist ein kleiner Unterschied zu sehen zwischen Vollmachtnehmern und zwischen Betreuern. Hier waren wir momentan bei den Betreuern. Wichtig. Der Betreuer, der muss immer übers Betreuungsgericht gehen. Das heißt, du wirst keinen Notar und kein Grundbuchamt finden, die nicht ohne Genehmigung des Betreuungsgerichts hier die Immobilie veräußern wird. Das funktioniert nicht. Eine Grundbuchumschreibung wird nicht ohne Genehmigung des Gerichtes in dem geschilderten Fall möglich sein. Anders kann es sein bei der Vorsorgevollmacht.
Gut, dann nehmen wir ganz kurz, ich komme gleich zu Ihnen. Dann hat er eben ein wunderbares Auto, ein Oldtimer, verkaufe ich den. Da brauche ich ja kein Gericht, kein Notar, kein niemanden und schon kann ich Schindluder treiben. Da geht ja die Frage so hin, wie kann ich mich schützen, wenn das ein Betreuer eben Dinge tut, die nicht gesetzeskonform sind.
Also,
das Gericht kontrolliert natürlich den gesetzlichen Betreuer. Das ist gar keine Frage.
Genau, mit Beginn einer jeden Betreuung muss ein sogenanntes Vermögensverzeichnis erstellt werden. Dieses Vermögensverzeichnis ist aus zwei Aspekten notwendig. Der eine Punkt natürlich, wer zahlt die Kosten des Verfahrens, möglicherweise auch die Kosten des Berufsbetreuers, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch Schutzaspekt für die zu betreuende Person. Der Berufsbetreuer muss jede Ausgabe, die er tätigen tut, belegen können. Also jede Cent-Abrechnung muss vorgelegt werden können. In regelmäßigen Zyklen, das ist meistens tatsächlich auch nur einmal im Jahr, muss dann eine sogenannte Rechnungslegung durchgeführt werden. Gelder, die mit Beginn einer Betreuung nicht benötigt werden, die werden gesperrt. Das heißt, der Betreuer muss mit der Bank eine Besprechung abhalten und einen Schutz vorlegen lassen, dass eben hier keine Verfügung ohne weiteres durch den Berufsbetreuer möglich ist. Er kann über das Girokonto verfügen, aber über darüber hinausgehende Werte, die es einfach gibt, sei es Aktienpakete oder sei es sonstige Geldanlagen, Spareinlagen, die sind gesperrt. Das ist eine Sperrabrede und da kommt der Betreuer nicht ran. Wenn er Gelder benötigt, dann muss er dieses dem Betreuungsgericht wiederum aufzeigen, muss es begründen, warum benötige ich 5.000 Euro von der gesperrten Anlage. Und wenn das plausibel nachvollziehbar ist, dann kann eine Freigabe seitens der Rechtspflegeabteilung erfolgen.
Wer beurteilt zu Beginn einer Betreuung, welche Gelder frei sind und welche gesperrt sind?
Ja, das hat das Girokonto.
Bitte?
Das Girokonto ist frei und alles andere.
Genau. Du hast ja eine Einführung, Sie haben ein Einführungsgespräch mit dem Betreuungsgericht, mit der Rechtspflegeabteilung. Das müssen Sie dem Betreuungsgericht vorlegen. Das geht immer über die Rechtspflegeabteilung. Die sind für den vermögensrechtlichen Bereich zuständig, was die Kontrolle und die Überwachung angeht.
Das spricht der Betreuer, kommt zum Gericht mit den ganzen Unterlagen über die Vermögensverhältnisse.
Genau.
Und dann wird es festgehalten. Ja, genau. Und
das gilt genauso auch beim ehrenamtlichen Betreuer. Das ist nicht nur beim Berufsbetreuer. Nur der ehrenamtliche Betreuer, der Gradlinige, der Ehepartner und die Kindergradlinie, die sind befreiter, die werden weniger überwacht. Ja, was auch nicht in Ordnung ist. Glauben Sie nicht, dass hier, und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man immer sagt, der Berufsbetreuer ist hier der böse Mensch, der hier jemanden ausnehmen tut. Also schwarze Schafe gibt es überall, ja, und nicht nur im Betreuungstum. Das sind dann immer die Medienmeldungen, wenn tatsächlich jemand mal hier aufploppen tut. Das gibt es sicherlich, gibt es aber auch in ganz anderen Bereichen, da müssen wir uns gar nichts vortun. Und der ehrenamtliche Betreuer, der wird noch weniger kontrolliert. Und ich möchte nicht wissen, was da im Einzelnen auch passieren kann.
Da hat man hier noch die...
Ja.
Ich habe eine Frage, der war also ein Fall, den ich kenne, sehr, sehr vermögend, dieser Mann, und war dann zum Schluss sehr dement. Und diese Betreuerin hat also zum Beispiel, ist immer in ein sehr teures Lokal, einmal in der Wohnung gegangen, diese Rechnung, natürlich hat sie das bezahlt gekriegt, die hat ihr, der hat sein Geld der gegeben, also die hat alle Vollmachten gehabt. Die hat also Rechnungen, die ist mit ihrer ganzen Familie in dieses Lokal, der war bekannt, also das Recht, die Rechnungen hat die alle abgesetzt, ne? hat alle der Zeit. Bis es so weit ging, und es war 5:12 Uhr, dann kam ein sehr guter Bekannter, die Kinder haben schon von denen Zwillingen geerbt, aber der hat dann gemerkt, jetzt kommt die Eigentumswohnung drauf, jetzt soll die verkauft werden. Vom Notar am nächsten Tag schon mit dieser Betreuerung einen Termin gehabt. Der Betreute war nicht mehr in der Lage, das durchzublicken, aber die hat ihn halt einen Vertrag unterschrieben, dass sie das bekommt.
Wer hat den Vertrag unterschrieben?
Naja, der dement gerade.
Naja gut, ich meine, das ist relativ einfach zu beantworten in dem Augenblick, wenn ein...
Ja, aber der Notar hätte das unterschrieben,
Also, wissen Sie, wir müssen da ein bisschen insofern aufpassen. Da muss man einfach aufpassen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel hier die Geschäftsunfähigkeit vorliegt, das lässt sich ja ableiten, dann ist natürlich ein solches vertragsrechtlich...
Aber wenn das der Notar nicht weiß...
Naja, wenn es hier Anhaltspunkte einer betrügerischen Thematik gibt, ja, dann muss es entsprechend auch an die Staatsanwaltschaft weiter herangetragen werden. Ja. Und bitte?
Da komme ich da nicht dagegen auf. Weil der Notar, der sagt, das habe ich nicht mehr.
Ja gut, ich schütze, also bin jetzt kein Anwalt, aber da ist es, glaube ich, schwierig, sofern es noch Angehörige gibt, die das anzweifeln und dann kann man gerichtlich vorgehen, also, und dann wird sowas geprüft und dann ja, kann auch der Notar also, sich...
Wenn dann anders Rechtsanwalt wieder aufgehoben werden und das zahlst du dann auch wieder selber. Ja, so eine Situation.
Gut, die Frage, wer es zahlt, das ist, wenn ich einen Anwalt beauftrage, muss ich ihn zahlen, das ist gar keine Frage. Das hilft nichts, ne? Ich könnte natürlich aber auch zum Amt gehen und sagen, dafür ist eure Stelle ja auch da. Ich könnte zum Betreuungsamt gehen und sagen, Moment einmal, da stimmt was nicht, was die Betreuung mit meinem Vater macht, mit meinem Angehörigen. Da müssten Sie mal bitte nachschauen. Ich habe da große Zweifel.
Genau, also jeder kann jederzeit natürlich solche Mutmaßungen, wenn sie im Raum stehen, möglichst konkret begründet im Betreuungsgericht auch anzeigen. Das Betreuungsgericht steuert das immer wieder an die Betreuungsbehörden rüber, die eine Ermittlung durchführen müssen. Das das passiert auch nicht unselten, dass irgendwelche Beschwerden auch eingehen, gerade im vermögensrechtlichen Bereich. Das gibt es permanent, wo wir es auf den Tisch bekommen. Und wir haben ja zur Betreuung auch die Möglichkeit der Vollmachtserteilung, ja, dass hier eine Vorsorge angedacht wird und ich habe eine Vertrauensperson. Da muss man natürlich wissen, die Vollmachtserteilung ist ein wunderbares Vehikel, um sehr schnell rechtsverbindlich handeln zu können. Aber hier haben wir ja noch weniger Kontrolle im Vergleich zur Betreuungsinstallierung. Betreuungswesen ist alles übers Betreuungsgericht installiert und wird übers Gericht kontrolliert und überwacht. Das haben wir im Vollmachtsbereich überhaupt nicht. Und ich behaupte mal, die größten Betrugsthemen finden wir wohl eher im Vollmachtsbereich wieder.
Weil da die Möglichkeiten einfacher sind. Ne?
Die sind definitiv
einfacher. Aber wir sind jetzt noch bei der Betreuung. Ja. Da hinten auch noch eine Frage.
Ja, ich wollte eigentlich wissen, gibt es eine Altersbegrenzung, wenn man die Ausbildung zum amtlichen Betreuer machen will, nach oben?
Bitte nochmal Ihre Fragestellung.
Also ob es eine Altersbegrenzung gibt?
Eine Altersbegrenzung gibt es nicht, nein. Hier hat der Gesetz...
Kann es mit 72 auch noch?
Theoretisch können Sie es auch mit 72 machen. Okay. Ja. Ja, die Frage ist natürlich, ob Sie sich das mit 72 noch antun müssen und wollen. Ja, das weiß ich nicht. Also ich könnte mir auch was Besseres vorstellen.
Die Dame hätte noch lang bis 72.
Ja, wenn Sie es machen möchten, natürlich, gerne.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Betreuung grundsätzlich befristet ist oder unbefristet?
Genau, vollkommen richtig. Eine Betreuung wird zwischen einem Jahr und 7 Jahren angeordnet. So, das sind so diese Spektren, die wir zur Möglichkeit haben. Diese Krisen, diese Gefahr im Verzug, das ist erstmal mal 6 Monate, ne, bei einer Krisenthematik. Aber ansonsten unterscheiden wir zwischen einem Jahr bis maximal 7 Jahre. Wie gehen wir vor? Wir gucken uns den Patienten an. Was für eine Erkrankung ist im Hintergrund? Wenn ich mit einem demenziell erkrankten Patienten zu tun habe, dann weiß ich, die Krankheit wird nicht besser, sie wird eher schleichend schlechter. So, und dann wird man die Betreuung für 7 Jahre von vornherein empfehlen und auch anordnen lassen. Das hat 2 Vorteile. Der erste Vorteil ist einfach, dass dann der zu Betreuende und das Umfeld, Klammer auf, 7 Jahre Ruhe hat, Klammer zu, weil sonst müssten wir immer nach Ablauf dieser Frist wieder ein neues psychiatrisches Gutachten einholen, eine richterliche Anhörung vornehmen und die Ermittlung der Betreuungsbürde wieder von vorne anstreben. Und das würde man natürlich bei einem Krankheitsbild, wo wir wissen, eine positive Veränderung ist nicht mehr möglich, würde man sagen, wir nutzen diese 7-Jahresfrist aus. Habe ich beispielsweise...
Befristung gibt es nur bei einer vorläufigen Betreuung. Das andere ist eine Überprüfungsfrist.
Ja.
Und selbst wenn diese Überprüfungsfrist abläuft,
läuft es weiter.
Ja. Das ist keine Befristung in dem Sinne. Das ist nämlich auch ein weit verbreitetes Fehlurteil der Banken, die immer sagen, wann ist, wie lange
läuft es die Betreuung. Es läuft weiter. Nur Sie haben natürlich in dem Beschluss, den Sie bekommen, da steht dann natürlich diese Zeit mit drin. So, und...
Als Überprüfung.
Ja, ja. Das sieht der Laie nicht.
Ja, ja.
Nicht nur der Laie, das sieht eben auch die Behörde nicht oder die Bank nicht oder der Arzt nicht. Wenn Sie jetzt ein Krankheitsbild haben, ich sage jetzt mal, ich habe mit einem schwer depressiv verstimmten Mann zu tun, der heute, warum auch immer, eine depressive Verfärbung hat, in Paarung vielleicht mit Alkoholproblemen und kann sich momentan um seine Ämtergänge nicht kümmern, läuft Gefahr, die Wohnung zu verlieren, weil er schon 3 Monatsmieten nicht mehr bezahlt hat, auch nicht mehr zur Arbeit hingeht, dann wird man natürlich schauen und hoffen, dass wir mit einer Einbindung vielleicht in 2 Jahren dieses Problem behoben haben. Und dann würde man sich zunächst mal dahingehend besprechen, in Rücksprache natürlich mit dem Patienten, ob wir vielleicht die Betreuung zunächst mal eingeschränkt für 2 Jahre anempfehlen. Wenn Sie jetzt die Beschlussfassungen haben, und da steht jetzt eben, Überprüfungszeitraum ist in 2 Jahren oder in 5 oder in 7 Jahren, können Sie aber als Betroffener, Klammer auf, auch der Betreuer, der dann eine Verpflichtung dazu hat, können Sie jederzeit die Anregung bei Gericht stellen auf Einschränkung, Aufhebung oder Erweiterung der Betreuung. Auch können Sie einen Betreuerwechsel vornehmen, wenn Sie sagen, mit meiner zu betreuenden Person komme ich nicht zurecht. Dann wird man eben hinschauen müssen, wo sind die Probleme, warum harmoniert ihr nicht, gibt es vielleicht Diskrepanzen, weshalb man einen Betreuerwechsel vornehmen müsste. All das ist machbar. Also wir sind da nicht statisch unterwegs. Die Betreuung ist nicht unveränderbar eingegossen, sondern es ist jederzeit eine Abänderung durch Meldung beim Betreuungsgericht machbar.
Nochmal eine kurze Frage, wenn man beispielsweise keine Kinder hat und der Ehepartner kann das nicht übernehmen und man ist selber in der Situation und sagt, ich will da vorsorgen, an wen kann man sich da wenden oder wie funktioniert sowas, dass man eine Betreuung bekommen könnte?
Also Sie haben zunächst mal die Möglichkeit bei Beratungsstellen, die Betreuungsbehörden, aber auch bei den ganzen Betreuungsvereinen, die es auch in der Region verstreut gibt, können sich in diese Richtung beraten lassen. Wir haben ja so ein Gestirn Betreuung gibt es. Es gibt eine Betreuungsverfügung, das ist das, worauf Sie jetzt gerade ansprechen, werde ich gleich ausformulieren, und die Vollmachtserteilung, also diese Patientenverfügung noch hinten dran. Ja? Also, aber diese drei Möglichkeiten der Rechtsvertretung haben wir. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte ganz gerne schon einen staatlichen Schutz in Form einer Betreuung erleben, wenn ich mal der Hilfe bedarf, dann können Sie eine sogenannte Betreuungsverfügung abfassen. Das heißt, Sie können heute in gesunden Tagen festlegen, wenn Sie denn der Betreuung bedürfen, wer dann für Sie über das zuständige Betreuungsgericht zum Betreuer, zur Betreuerin bestellt werden soll. Sie können aber genauso auch festlegen, wer unter keinen Umständen einzusetzen ist, was auch nicht ganz unwichtig ist, ja? Weil wir natürlich immer auf solche Informationen angewiesen sind. Es macht ganz viel Sinn, wenn man diesen Weg der Betreuungsverfügung geht. Dieses Papier muss am Ende ja aber auch auffindbar sein. Das wäre schon wichtig, wo wird so ein Papier auch hinterlegt. Man hat ja die Möglichkeit, eine Betreuungsverfügung wie auch eine Vollmacht, Patientenverfügung, dann bei der Bundesnotarkammer in Berlin eintragen lassen zu können. Ja, denn weiß zumindest mal, wenn Sie jetzt zum Beispiel der Hilfe bedürfen, sagen wir mal, Sie hätten einen Schlaganfall, kommen notfallmäßig ins Klinikum, dann würde, wenn ein Betreuungsverfahren für Sie eingeleitet wird, dann wird bei der Bundesnotarkammer rückgefragt, ob Sie irgendetwas hinterlegt haben. Und dann ploppt es zumindest mal auf, dass Sie eine Betreuungsverfügung geschrieben haben. Nur wir müssen dann noch rankommen. Was haben Sie denn geschrieben? Was steht in diesem Papier drin? Das Gleiche ist auch bei der Thematik Vollmacht ganz wichtig. Ja? Wo hinterlege ich eine Vollmacht? Nichts ist blöder, wenn Sie ein tolles Papier haben und packen das zum Beispiel bei der Bank in den Safe rein. Haben wir gehabt. Also ganz witzige Geschichte. Ja? Perfekteste Absicherung über Notar. Tolles Papier. Nee, war nicht über Notar. War... Haben die, glaube ich, selber abgeschlossen. Tolles Papier, inhaltlich Bombe. Braucht man nichts machen, kann umfänglich agieren. So, jetzt lag das Originaldokument im Safe der Sparkasse. So, und jetzt brauchten, weil jetzt der Vertretungsfall eingetreten ist, brauchte man das Originalpapier, weil nur eine Originalvollmacht eine Wirksamkeit hat. Also sind die hingetrappt mit der Fotokopie und haben gesagt, du Bank, öffne mal den Safe für mich, weil ich das Original brauche. Dann sagte die Bank, ja, ja, legen Sie mir das Original mal vor, dass Sie es auch öffnen dürfen. Ja.
Die Bank hat es ja schon.
Ja, genau.
Also eigentlich hat es ja schon.
Aber Sie sehen es halt nicht, dass ja, es das noch Problem. Existent ist. So. Und was hatten wir zur Folge gehabt? Es musste ein Betreuungsverfahren eingeleitet werden. Also auch da wieder die ganze Maschinerie, Betreuungsbehörde, Psychiater, richterliche Anhörung, Vermögensverzeichnis, um eine Betreuung für nur 6 Monate, also einstweilig anzuordnen, mit dem Aufgabenbereich Öffnung des Safes bei der Sparkasse, um das Dokument herauszunehmen. So, das dauert natürlich Wochen, das ist ja keine Gefahrensituation für uns. Ja. Sowas dauert Wochen, bis so ein Verfahren überhaupt durchgezogen wurde. Es kostet Geld, um dann irgendwann mal diesen Safe zu öffnen. Und dann kann die Betreuung wieder eingeschränkt oder eigentlich sogar komplett beendet werden, weil ja die ursprüngliche
der Grund dafür
ist weggefallen, das braucht man nicht mehr.
Aber ja. Wie mache ich es dann einfach? Das klingt jetzt alles, das ist ja mir auch viel Amtsdeutsch, was von dir kommt, es klingt alles so hochkompliziert, in die Bundesnotarkammer eintragen. Reicht es nicht, wenn ich es auf einen Zettel schreibe und bringe es dir im Amt vorbei?
Also bei
mir also, ich will ja nicht extra zum Notar gehen und dann habe ich wieder die Notargebühren, die Thema haben wir ja immer, wer bezahlt es immer. Aber ich habe ja das Betreuungsamt, das dafür da ist, dass ich eigentlich einen einfachen, leichteren Weg
gehen kann? Nee. Also wir beraten da gerne, das ist nicht das Thema, aber wir dürfen das nicht bei uns hinterlegen oder eintragen, diese Hinterlegung. Eintragung geht tatsächlich nur bei der Bundesnotarkammer. Übrigens, Kosten hier um die 23 Euro plus minus. Das ist die Eintragegebühr bei der Bundesnotarkammer. Also das sind jetzt keine exorbitanten Kosten, die da anfallen werden. Aber es gibt noch
Wie mache ich das?
Du stellst einen schriftlichen Antrag oder per Digitaldatei einen Antrag bei der Bundesnotarkammer. Habe ich mitgebracht, zeige ich euch später, wie das dann aussieht. Es ist relativ einfach zu machen. Aber was noch viel einfacher ist, in den Broschüren, die von der Bundesregierung herausgegeben wird oder auch von vielen anderen Anbietern, ist meistens im Anschluss ein kleines Kärtchen inkludiert. Und in diese Karte kannst du reinschreiben, ich habe vorgesorgt, ich habe eine Patientenverfügung, ich habe eine Vorsorgevollmacht, ich habe eine Betreuungsverfügung. Und auf der Rückseite der Karte stehen dann auch gleich die Daten deiner vollmachtnehmenden Person drauf. Und dieses Kärtchen nimmst du einfach mit ins Portemonnaie. Und wenn du wirklich verunfallen tust, ist relativ naheliegend, dass man schnell guckt, wer bist denn du eigentlich? Und dann stößt man neben Personalausweis genau auf dieses Kärtchen und hat dann... Das ist im Prinzip die Analogie, genau.
Wir haben auch in unserer Dose.
Genau, ist auch da drin.
Dafür ist sie ja auch da,
genau.
Wo man reinschreiben kann, wo findet man meine Unterlagen, die ich brauche, oder wer ist der Bevollmächtigte?
Genau. Eine Absicherung ist immer gut, aber eine Absicherung macht natürlich auch immer nur dann wirklich auch Sinn, wenn ich es richtig und gut mache. Das heißt, Sie sollten auch, wenn Sie zum Beispiel bei der Vollmacht jemanden einsetzen, sollten Sie es natürlich auch mit Ihrer vollmachtnehmenden Person besprechen. Willst du das überhaupt? Kannst du das? Bist du in der Lage? Ja? Und dann sollte auch besprochen werden, wo liegt das Papier? Nehme ich das heute schon mit, damit ich einfach schon safe bin und handeln kann, wenn du jetzt umkippen tust? Oder aber, wie komme ich in dein Haus, weil das Papier unter deinem Bett liegt? Ja? Also das muss ja alles besprochen sein. Und was Sie auch machen sollten, wenn Sie eine Vollmacht schreiben, wie erwähnt, eine tolle Möglichkeit, sich sofort vertreten lassen zu können. Man sollte mal gucken, alle 3 Jahre, ist meine Ehefrau überhaupt noch meine Ehefrau? Oder ist es schon die dritte Lebensabschnittsgefährtin, die jetzt auf einmal neben mir sitzt? Und ich habe die Vollmacht noch nicht verändert und auf einmal ist meine Gehasste auf einmal immer da noch drin. Ja? Also das sind so Dinge, die schreiben das Leben, aber das muss man wirklich sich so vornehmen.
Hat er ja auch beim Thema Patienten.
Ja, ist genau das Gleiche.
Wo es ja auch hier bei uns im Verein die Vorträge gibt, das ist schön, wenn man sie ausführt, man sollte sie dann auch immer wieder mal wirklich kontrollieren, ob die Situation, die ich damals festgelegt habe, immer noch zutrifft, sei es jetzt die betreffenden Personen oder meine Wünsche, vielleicht hat sich die Medizin auch weiterentwickelt, vielleicht gibt es neue Möglichkeiten, wo ich sage, nee, vielleicht möchte ich doch mehr Hilfe haben in dem Fall. Also das sollte man immer wieder kontrollieren, das nur so nebenbei.
Der Herr? Das ist für ein Betreuungsrecht bundeseinheitlich geregelt oder gibt es Bayern?
Ja, wir lachen jetzt, aber im Schilder ist alles möglich. Da hat er schon
also, die Frage ist ja vollkommen gerechtfertigt und Bayern geht ja meistens immer einen eigenen Weg. Aber hier tatsächlich ist es ein Bundesrecht, es gilt also bundeseinheitlich gleich. Wo es einen Unterschied gibt, ist, wenn eine Vollmacht öffentlich beglaubigt werden soll. Das machen in Bayern entweder Notare oder die Betreuungsbehörden. Das ist unterschiedlich geregelt. In Hessen, in Baden-Württemberg, die haben hier eine andere Regelung, wer die öffentlichen Beglaubigungen vornehmen. Aber ansonsten machen diese öffentlichen Beglaubigungen die Betreuungsbehörden oder eben auch die Notare. Aber das Betreuungsrecht ist tatsächlich ein Bundesrecht. Und nur die Behörden arbeiten ein Stück weit unterschiedlich. Viele arbeiten sollten sie nicht. Oder manche arbeiten vom Schreibtisch aus, was eigentlich nicht Sinn der Geschichte ist. Wir erleben es natürlich auch ganz angenehm, wenn wir einen Ermittlungsauftrag haben, dass wir die betroffene Person im häuslichen Umfeld einfach aufsuchen. Er, sie freut sich über den Heimvorteil, den er, sie genießen tut. Behörde ist weiterhin Behörde, auch wenn es zwischenzeitlich ein bisschen lockerer und freundlicher geworden ist, aber es ist ein Ämtergebäude.
Doch, ja, ja, ich nicht, das ist so.
Komm mal bei uns vorbei.
Wir finden es ja schön, dass die Ämter auch ein wenig lockerer werden. Ne?
Und ja, Martin, komm mal bei uns in Fürth vorbei. Wir sind ja am Standort gleich unweit der Komödie entfernt. Da sitzen wir noch, obwohl wir Landkreis Fürth sind. Nein, das ist dieses alte, antiquierte, aber wunderschöne Gebäude. Ja, und uns gefällt es da. Und da sind auch Sie alle herzlich willkommen, Geisen.
Also treffen wir uns am Dienstag um 8 und besuchen ihn alle.
Ich darf gleich eine Werbeeinlage hier einpacken. Dann bitte am Montag um 14 Uhr, da haben wir nämlich ein Betreuercafé. Also für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer, die sagen, ich will mich ein bisschen reflektieren, ich will ein Thema besprechen. Die können, das ist erstmalig bei uns jetzt am kommenden Montag, dass wir einen Betreuer
haben. Das ist natürlich sehr schön.
Natürlich.
Wir wollen ja auch nichts gegen die Ämter sagen. Und ich weiß auch, meine Förderämter sind alle in Ordnung. Ich habe mich umgemeldet, viel zu spät, aber es ist ja wurscht. Und dann hatte ich meine neue Adresse aufgenommen. Da sage ich ja, prüfen Sie jetzt das nicht, ob ich da wirklich wohne.
Ja.
Nein, und da heißt es im Amtsdeutsch, dem Meldenden ist Glauben zu schenken.
Ja.
Sie lachen jetzt, aber so heißt es wirklich. Und da habe ich zu der guten Dame gesagt, das verwende ich im nächsten Sketch. Was ich jetzt auch wirklich tun werde, nachdem die Sie das lustig finden. Aber es wird ja nicht überprüft, ob man da wirklich da wohnt. Man glaubt ihm. Das ist aber auch schön. Das ist ein guter Zug vom Staat, dass er uns auch mal was glaubt, wenn wir ihm das sagen.
Ja, und das ist aber manchmal schwer, den Gemeldeten dann da auch anzutreffen, weil er da schon gar nicht mehr wohnt oder weil er auf einmal obdachlos geworden ist.
Oder vielleicht will er gar nicht aufmachen.
Ja, das,
ja, aber jetzt sind wir mal, um wieder ein bisschen in die Ernsthaftigkeit zu kommen. Wir haben jetzt von der Vollmacht schon geredet und das Thema sollten wir jetzt mal nehmen, weil das ist eigentlich so der... mein erster Gedanke gewesen, wenn ich als Ehepartner nicht reagieren darf, also muss ich ja, weil ich ja denke, wenn ich eine Ehe schließe vor dem Gesetz, dann sollte eigentlich alles mit drin sein, aber das ist nicht mit drin. Also muss ich gleichzeitig auch noch, oder sollte mir eine Vollmacht ausstellen, die ich irgendwie immer gleich greifbar haben muss, oder?
Ja, tatsächlich. Viele haben ja wirklich immer noch die Meinung, mir passiert schon nichts, aber tatsächlich, wir haben zwischenzeitlich auch ganz, ganz viele jüngere Leute, die zum Beispiel auch durch einen Verkehrsunfall, durch einen Schlaganfall, Infarkt oder ähnliches mehr von jetzt auf gleich einer Hilfe bedürfen und eben nicht mehr rechtlich handeln können. Und von daher macht es wirklich Sinn zu überlegen, wenn ich erwachsen, also 18 Jahre alt geworden bin und damit ein mündiger Bürger, ein eigenverantwortlicher Bürger geworden bin, zu überlegen, ob ich vielleicht, wenn ich eine gute Beziehung zu meinen Eltern habe und vielleicht noch keine Freundin oder keinen Freund habe, ob man nicht überlegt, tatsächlich den Eltern auch eine Vollmacht zu geben oder der Freundin oder wem auch immer. Weil auf einmal kann auch Elternteil nicht mehr handeln. Auch die Eltern vergessen das manchmal. Genauso wie Ehepartner denken, ich bin ja Ehefrau, ich kann schon Kraft Ehe. Nein, können sie eben nicht. Deswegen sollte wirklich jeder erwachsene Bürger überlegen, habe ich so viel Vertrauen, dass ich eine Vollmacht heute mal ausfertige, die ich ja jederzeit, solange ich geistig noch in der Lage bin, auch jederzeit abändern kann, wenn ich eben eine neue Lebensgefährtin habe.
Ja, und Vollmacht heißt ja auch, wie gesagt, das Wort voll drin ist,
voll.
Ich muss ja nicht alles erlauben.
Nein, du kannst die Vollmacht tatsächlich, wie auch in der Betreuung, komplett individuell gestalten. Du kannst einzelne Aufgabenbereiche genauso benennen. Du kannst sagen, ich möchte 2 Vollmachtnehmer, 3 Vollmachtnehmer, 4 Vollmachtnehmer haben. Also da sind alle Wahlmöglichkeiten offen. Du hast ja noch nicht mal eine Formvorgabe. Ja, noch nicht mal das haben wir. Also, ja. Nur, wir sehen es ja. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Vollmacht von Martin vorhin bekommen. Der hat gesagt, du kannst über mein Geld verfügen. Ja, das werde ich Montag versuchen. Das wird nicht funktionieren. Ja,
die Steins.
Ach so. Ja gut. Ich dachte, da wäre was drauf.
Aber weißt du, das ist genau, formfrei.
Es ist formfrei. Aber hinsichtlich der Beweisführung macht es natürlich Sinn, dass Sie schauen, dass Sie ein vernünftiges Papier oder eine vernünftige Formulierung suchen, nehmen und am Ende auch unterschreiben wegen der Beweisführung. Auch die Behörden werden das nicht ohne weiteres akzeptieren. Wenn wir beide jetzt losziehen und ich unterstelle mal, dass wir beide heute geistig klar sind und Martin sagt bei der Bank, der kriegt jetzt aber doch meine Restgelder, die noch da sind, dann wird die Bank das machen, ja, weil wir beide unterwegs sind. Aber trete ich alleine auf oder du, keine Chance. Also von daher macht wirklich Sinn, eine Beweisführung heranzubringen, sprich unterschreiben Sie ein Papier, wie Sie es und nur Sie es haben wollen und besprechen Sie es im Vorfeld mit Ihrem Vollmachtnehmer.
Wie lange ist so eine Vollmacht gültig? Muss man die regelmäßig neu unterschreiben oder lange?
Nein, wir haben wie auch hier beim Patiententestament, Patientenverfügung keine Formalie, dass es irgendwann abläuft. Solange Ihre Vollmacht von Ihnen nicht abgeändert oder widerrufen worden ist, gilt sie. Aber wir empfehlen natürlich schon, alle paar Jahre mal raufzuschauen. Das macht zum Beispiel Sinn zu sagen, ich setze für mich einen festen Termin, 1.1. eines jeden Jahres. Da ist man dann irgendwann mal, wenn man den Kater vielleicht weggepackt hat, nur in der Lage zu sagen, okay, jetzt hole ich mal solche Papiere raus und gucke die auf Inhaltsrichtigkeit an. Also so einen festen Termin sich einfach setzen, was ich schon immer mal machen wollte, und schauen Sie drauf und bestätigen Sie es gerne nochmal mit einem neuen Datum und Ihrer neuen Unterschrift.
So wie wir es
aber auch in den
Patientenverfügungen
vom
Hospizverein, auch da wird ja empfohlen, immer wieder mal einfach zu unterschreiben, neues Datum, dass man versieht, es ist immer noch gültig, es hat sich nichts geändert am Gedanken.
Genau.
Also ich habe zum Beispiel beides, Patienten und Vollmacht. Und es geht bei meinen Kindern, mein Mann ist mittlerweile dement, der scheidet aus, den habe ich jetzt aber noch nicht ausstreichen lassen, über den Tod hinaus. Vollmacht.
Ja.
Das ist doch wichtig.
Das muss jeder für sich natürlich überlegen, ob es einem wichtig ist. Ja, es kann sehr wichtig sein. Man muss bei über den Tod hinaus auf eines aufpassen. Das ist auch am 01.01.23 neu geworden. Es ist so, wenn Sie heute oder in der Vergangenheit eine Vollmacht geschrieben haben, eine umfassende Vollmacht, ich würde jetzt vielleicht von der Generalvollmacht reden, also eine umfassende Vollmacht, und Sie haben dieses Papier, die Vollmacht, umfänglich geschrieben und jetzt durch Notar oder durch die Betreuungsbehörde, der Fokus ist jetzt gerade mal Betreuungsbehörde, öffentlich beglaubigen lassen, ist es bisher so, dass Sie über die Beglaubigung auch eine Immobilienmaßnahme vornehmen können beim Grundbuchamt. Hat man dieses noch bis zum 31.12.22 öffentlich durch die Behörde beglaubigen lassen, könnte man auch über den Tod hinaus hier eine Handlungsmaßnahme vornehmen. Das gibt es seit dem 01.01.23 nicht mehr für neue öffentliche Beglaubigung durch die Behörde. Beim Notar ist es anders, aber bei der Behörde geht dieses über den Tod hinaus nicht mehr. Aber, wie Sie eingangs gefragt haben, ja, es macht natürlich in vielerlei Bereiche schon Sinn, dass auch über den Tod hinaus erste Handlungsgeschäfte vorgenommen werden können. Da finden Sie auch, viele fragen uns immer, gibt es denn solche Papiere, die wir nutzen können? Da gibt es Massen. Ja, wenn Sie mal googeln, da werden Sie ja erschlagen von Papieren. Und viele Bürger sagen dann, habt ihr nicht was Einfaches, was Einheitliches? Da gibt es tatsächlich sehr, sehr gute Unterlagen. Wir empfehlen hier dreierlei. Entweder nutzen Sie das vom Bundesministerium oder vom Bayerischen Ministerium oder eben vom Hospizverein Fürth, die sich hier ganz, ganz eng abgeglichen haben, eben bei dem Bayerischen Staatsministerium Justiz. Kommen wir aber später nochmal drauf, wie diese Broschüren aussehen. Aber da sind Sie rechtssicher unterwegs mit sehr, sehr guten Aufklärungen zu diesem gesamten Themenkomplex. Und das ist einfach ein Papier, da ist alles drin, das wird sehr gut erklärt und da können Sie eigentlich nicht viel verkehrt machen. Aber seien Sie vorsichtig, es sind natürlich auch ganz andere Papiere unterwegs. Manchmal verbirgt sich im Hintergrund irgendeine bestimmte Werte oder politische oder sonstige Vorstellung, da muss man ein bisschen aufpassen.
Das ist uns beim Verein nicht passiert. Angie?
Ja.
Eine Frage trotzdem, jetzt will ich tatsächlich... drei Kinder habe und will niemanden, ich höre das eben aus unseren Beratungen raus, niemanden bevorteilen oder benachteiligen und ich stelle jetzt jeden Einzelnen eine Original-Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht aus, also bevollmächtige auch meinen Sohn, meine Tochter, meine andere Tochter gleichwertig und jedem gebe ich sein Original. Woher wollt ihr wissen, wer von den drei Kindern jetzt wirklich derjenige ist? Da kommen drei Kinder, die sind sich vielleicht doch nicht einig. Und dann gibt es so den Hickhack.
Das ist erstmal nicht in dem Augenblick erstmal noch nicht unser Problem. Mhm. Nein, weil wir es ja nicht mitbekommen. Ja? Wir haben ja nur anzuschauen, wer ist der Vollmachtnehmer. Wenn du jetzt eine Vollmacht schreibst, dann solltest du natürlich in dir klar sein, wer wird von mir als Vollmachtnehmer eingesetzt. Wenn du jetzt sagst, ich habe drei Kinder und alle drei Kinder sind souverän unterwegs, zu denen habe ich eine gute Beziehung, dann würde ich sagen, finde ich toll, können die drei auch untereinander gut miteinander harmonieren, um möglichst irgendwelche Diskussionen im Nachhinein zu minimieren. Dann ist tatsächlich unsererseits die Empfehlung, wenn dieser Weg so ist, ich habe drei Kinder und alle drei Kinder sollen auch handlungsfähig werden, dann würde ich tatsächlich drei Originalpapiere jedem Kind ein eigenes Papier geben. Denn Achtung, es gilt immer nur das Originalpapier. Wenn du jetzt ein Papier nimmst und schreibst alle drei Kinder in dieses Papier rein, vielleicht sogar noch eine Klausel, dass sie nur miteinander handlungsfähig sind, dann müssen die immer als Dreiergespann auftreten. Die eine aus Österreich muss anreisen, der Hamburger muss anreisen und der Steiner auch. Ja? Also das ist ein Problem, das würde ich mir sehr gut überlegen. Wie verkomplizierend möchte ich das machen? Und man sollte es auch mit den Kindern dann besprochen haben, wenn ich jetzt mehrere auch einsetze. Du kannst aber auch natürlich eine Reihenfolge festlegen, auch das kann man machen. Aber wenn du es mit einer Reihenfolge festlegst, muss dir natürlich auch im Klaren sein, das muss auch beweisbar und begründbar sein. Ja, also nicht zu verkomplizieren.
Und wenn die drei Kinder sich gut miteinander verstehen, dann dürfte es eigentlich kein Problem sein, wenn einer von den drei entscheidet. Aber gut, das muss man in der Familie erklären.
Aber der Einwurf, bin ich nochmal bei dir, ich greife es nochmal auf, haben wir gehabt, eine ganz hochkomplexe Geschichte. Da war eine nette alte Dame bei mir und die sagt, ich habe tatsächlich drei Kinder und alle drei sind toll. Ja, der eine ist Banker, die andere ist Ärztin und der dritte ist Handwerker. Jeder ist auf seinem Gebiet Profi und die sind hoch zerstritten. Und jetzt möchte ich, dass meine Bankerstochter den geldlichen Bereich wahrnimmt, die andere Tochter den ganzen medizinischen und der Sohn soll alles andere wahrnehmen. Ja, was meinen Sie, das knallt vorne und hinten. Die Tochter kann sich zwar im medizinischen Bereich bei Erforderlichkeit um diesen medizinischen Rahmenbereich kümmern, und wenn sie auf einmal feststellt, die Mama kann daheim nicht mehr verbleiben und muss in einer stationären Einrichtung versorgt werden und sie will jetzt einen Heimvertrag abschließen, der dann wiederum mit Kosten verbunden ist, da braucht sie jetzt wiederum die andere Tochter, mit der sie aber, also ihre Schwester, mit der sie fast unterwegs ist, das kann nur Ärger geben. Und im schlimmsten Fall landet das dann wieder beim Betreuungsgericht und dann passiert genau das, was die alte Dame eigentlich nicht wollte, dass möglicherweise dann ein fremder Betreuer bestellt wird, weil die Familie so zerstritten ist, dass sie hier eben keine einvernehmliche Entscheidung im Sinne der Mutter herbeiführen können. Ja, das muss also wirklich gut überlegt sein. Das Vehikel ist gut.
Dahin. Ja, absolut. Wenn man die Situation nimmt, wie hier gerade geschildert wurde, man hat drei Kinder, man nimmt alle drei Kinder als Versicherung an, als Vollmachtnehmer, da muss ich als Vollmachtgeber mir sogar noch überlegen, wie diese drei Vollmachtnehmer anteilmäßig entscheiden können. Also mit einer einfachen Mehrheit, mit einer Zweidrittelmehrheit oder was auch immer. Das wird ja nicht
verrückt. Nein, das müssen Sie nicht. Ja, ich zeige Ihnen ja nur auf, worauf Sie achten sollten.
Ich habe zwei Vollmachtnehmer und die sind verstritten und es soll eine Entscheidung getroffen werden und kann getroffen werden, wenn ich das so will, in meiner Vollmacht, wenn zwei dieser Vollmachtnehmer damit einverstanden sind. Da ist der Dritte außen vor.
Das können Sie machen.
Aber das ist ja abstrus, wenn ich in einer Vollmacht, in meiner Patientenverfügung solche Regelungen schaffen muss.
Ja, das muss man ja nicht.
Müssen Sie ja
nicht. Das ist ja noch Ihre Entscheidung. Das ist jetzt sehr, sehr speziell. Ja. Aber das muss man sich vorüberlegen, wirklich, wen man da einträgt und ob da alle drei Sinn machen. Ne?
Den einen, den er als Bevollmächtigten eintragen und dann vielleicht noch eine Ersatzperson, wenn derjenige wirklich verhindert ist und sprecht euch untereinander gut ab. Weil wenn drei mit einem Original kommen zu irgendeiner Behörde, woher will der von der Behörde wissen, dass das derjenige ist? Dann am nächsten Tag kommt der nächste mit einem Original, weil eigentlich bin es ja ich. Ne?
Ja, ist echt ein Problem.
Und dann geht das Ganze los und es sollen Entscheidungen getroffen werden. Also wir raten davon ab. Möglichst besser ist immer einen Einzelnen.
Es vereinfacht das im Geschäftsverkehr sicherlich.
Ja, aber es geht ja hier nicht um, ich habe jemanden lieber oder nicht so lieb. Ne?
Das hat sich so leicht anschieben, wie Sie sagt jetzt, weil die dann gerne mal die an Elternteil sagt, aber ich mag doch alle drei Kinder gern. Und wenn ich jetzt den Jüngsten reinschreibe, dann meine die anderen. Die, aber letztendlich geht es ja um eine Entscheidungsfähigkeit, die man damit festlegt. Und deshalb sollte man sich gut überlegen und am besten mit seinen Kindern reden und sagen, passt mal auf, wenn der Fall ist, wer von drei euch ist am schnellsten da, wer kann am schnellsten reagieren und den lege ich fest, ohne jetzt eine Wertung vorzunehmen, sondern einfach, dass dann auch schnell reagiert werden kann.
Der Gesetzgeber hat ja eigentlich gedacht, mit diesem Instrument der Vollmachtserteilung, dass man die Betreuungsverfahren damit runterfährt, ja, dass man weniger Personen tatsächlich unter gerichtliche Aufsicht Betreuung stellen tut oder schützen tut. Der Schuss ist tatsächlich ein Stück weit auch nach hinten losgegangen, weil wir über, gerade wie du es ansprichst, über diese Vollmachtsvornahmen haben wir so viel Ärger, so viele Streitigkeiten, so viele Missbräuche, die ja auch nicht immer offiziell gemeldet werden. Vieles passiert auch im Verborgenen. Wir kriegen es ab und an mal mit, dass es Anzeigen von besorgten Bürgerinnen gibt, die beobachten, meine alte nette Nachbarin, ja, die ist jetzt nicht mehr mobil, die ist nur noch im häuslichen Umfeld. Aber es kommt auf einmal immer eine junge Frau, die ich noch nie gesehen habe. Und die geht da ein und aus. Oder die Bank meldet sich auf einmal bei der Behörde oder bei Gericht und zeigt auf, unsere Kundin kommt nicht mehr, aber gehen tut dafür das Geld. Ja, wir machen uns einfach Sorgen, dass wir hier einfach Veränderungen haben, die aber nicht im Sinne der Patientin, der Kundin passiert. Und erst wenn solche Meldungen ans Gericht oder an die Betreuungsbehörde geht, kann von Amts wegen eine Ermittlung durchgeführt werden. Der Schaden, der aber bis dahin eingetreten ist, der wird sicherlich auch kaum gehen. Haben wir mal gehabt. Ewigkeiten her, da haben wir eine Mädchengang hochgenommen, in Kooperation mit der Polizei und der Bank. Da gab es in einer Region im Landkreis tatsächlich eine engagierte junge Mädchengang, 16, 17, 18-Jährige, die insbesondere sich an ältere Männer herangemacht haben, ein bisschen legerer gekleidet, umgarnt und haben dann Vollmachten und Bankzugangsdaten abgequatscht. Ja, und da sind riesige Schäden entstanden. Und durch die Meldungen, die reingekommen sind und durch enge Überwachung mit Kamera, Bank und Polizei, konnte dann diese Mädchengang hochgenommen werden. Aber die Schäden waren einfach da. Ja, sowas passiert. Also auch daher sehr vorsichtig mit der Vollmachtsvergabe. Bitte wirklich nur jemanden, den Sie 100% vertrauen.
Und man kann ja auch, ich darf die Uhr auch gucken, wir haben sicher ein paar Fragen da. Also euer Amt, man kann ja jederzeit bei euch sich melden, wenn man irgendwelche Fragen hat zu dem Thema.
Genau, vollkommen.
Gebt ihr ja wunderbar gerne Auskunft, ja. Dafür seid ihr ja da. Das heißt jetzt ihr im Landkreis oder auch bei der Stadt Fürth. Also auch da gibt es diese Einrichtung, auch da kann man anrufen, wenn man möchte. Oder hier bei uns im Verein, wir haben ja auch viele Beratungsmöglichkeiten, auch diesbezüglich, was die Vollmachten betrifft. Auf jeden Fall vielleicht zum Schluss noch so dieses, was ja auch immer so mitschwingt, ne? Dann werde ich entmündigt oder jemand kommt und entmündigt mich, obwohl ich es gar nicht will. Diese Angst haben ja viele Menschen, wenn sie alt sind, vielleicht alleine sind, kann die aber gar nicht funktionieren, oder?
Nein, also die Entmündigung gibt es tatsächlich nicht mehr.
Gibt es das überhaupt noch?
Nein, Begriff schwört hier mal so. Also die gab es tatsächlich vor 1992 gab es das alte Pflegschaft- und Vormundschaftsrecht. Da haben wir tatsächlich die Entrechtung mit einer Bevormundung gehabt, dass du eben keine Ehe eingehen konntest, dass du nicht mehr ohne weiteres über dein Geld verfügen oder ein Testament schreiben konntest. Und dann gab es diesen großen Reformvorname und 1992, seitdem gibt es eben nicht mehr diese Möglichkeit. Ein Betreuer kann auch nicht in urpersönliche Bereiche eine Entscheidung treffen, wenn es um die Ehe geht. Also ich kann jetzt nicht stellvertretend für eine betreute Person sagen, du heiratest jetzt mal eben den Martin, ja? Also das kann ich nicht vorgeben.
Da bin ich froh.
Ja, genau. Oder ich wähle für dich. Also, oder ich schreibe das Testament für dich. Also diese hochpersönlichen Angelegenheiten, die sind einfach unzulässig. Das funktioniert nicht. Ein Mensch, der heute eine Betreuung erfährt, der entscheidet weiterhin wie bisher nach bestem Wissen und Können. Und der Betreuer hat die Verpflichtung und die Aufgabe, dahin zu wirken, dass du wieder möglichst eigenständig dein Leben organisieren und strukturieren kannst. Bei manchen Krankheiten wird es definitiv nicht möglich sein. Da kommen dann auch andere unschöne Themen. Was ist denn, wenn eine hochdemente Person auf einmal im häuslichen Umfeld nicht mehr versorgungsfähig ist? Und dann kommen wir wirklich in die ganz unschönen Themenbereiche. Suche einer Einrichtung, eventuell auch Zwangseinweisung, wenn jemand nicht freiwillig gehen möchte, aber sich im häuslichen Umfeld akut gefährdet, Situationen entwickelt, wo er wirklich daheim nicht mehr verbleiben kann und schon Dinge passiert sind. Dann kommen die unschönen Themen, womit sich ein Betreuer, auch ein Vollmachtnehmer, auseinandersetzen muss. Aber auch da gibt es zum Glück Rechtsvorgaben, dass ich als Vollmachtnehmer oder auch als Betreuer nicht einfach kommen kann und kann sagen, dich bringe ich jetzt einfach in die Psychiatrie oder in ein geschlossenes Altenheim. Das funktioniert zum Glück nicht. Da gibt es vernünftige Rechtsvorgaben, die akribisch erst durch das Betreuungsgericht geprüft und nach Prüfung und Bestätigung einer akuten Eigengefährdungslage dann der Betreuer oder der Vollmachtnehmer die Ermächtigung bekommt, dann über uns Behörde eine Einweisung in die Psychiatrie oder in eine geschützte Einrichtung vornehmen zu dürfen.
Gut, also muss keine Angst davor haben,
wenn
er plötzlich von seinem Vollmachtnehmer weggesperrt wird.
Ja, ist wichtig, also das kursiert tatsächlich rum. Ja, und das ist natürlich ein ganz furchtbares Thema, das darf man wirklich auch nicht unterschätzen.
Und wenn mir sowas widerfährt, also falls ich unter Betreuung bin und auch noch bei Sinnen bin, sage ich jetzt mal, weil es ein Dementkranker vielleicht das nicht so kann, wie kann ich mich wehren?
Also du kannst jederzeit natürlich Anträge beim Betreuungsgericht stellen, du kannst sofort in die Beschwerde reingehen und im Regelfall gerade in diesem Unterbringungsverfahrensprozess, den wir haben, kriegst du dann auch bei diesem Verfahren einen sogenannten, diesen Verfahrenspfleger, den Anwalt an die Seite gestellt, der dann deine Rechtsinteressen in diesem Verfahren wahrzunehmen hat. Das passiert regelmäßig. Wir haben ja auch viele jüngere Leute, die zum Beispiel an schweren Psychosen leiden, ja, oder jemand, der schwer suchterkrankt ist und so akut gefährdend unterwegs ist, dass er eingewiesen wird, um eine Entgiftung oder eine der Handlung durchzuführen. Man erlebt das immer wieder, dass Menschen auch isoliert daheim leben, sich überhaupt nicht mehr versorgen können, keine Angehörigen da sind, gar nicht mehr erkennen, dass ich auf einmal vollgelaufene Beine habe, also Wassereinlagerungen habe, eine Herzinsuffizienz, in einer vermüllten Burg lebe und nur noch dahin sieche. Und durch irgendeine Meldung Dritter stoßen wir drauf. Da können wir natürlich nicht einfach zuschauen, zu sagen, ich akzeptiere jetzt mal deinen Wunsch hier zu leben, der es gar nicht mehr richtig realisiert, aber zusehends hier im häuslichen Umfeld verkommen würde. Ja, und da sind wir dann schnell bei dieser Thematik, notfalls auch gegen den Willen dieses Menschen handeln zu müssen, um ihn erstmal zu stabilisieren, zu diagnostizieren, um dann zu schauen, wie kann eigentlich die weitere Lebensführung mit ihm im häuslichen Umfeld, hoffentlich dann im geräumten Umfeld, fortzuführen. Gut, das ist ein eigener großer
Part. Das glaube ich, ja.
Part, ja.
Gut, hat jemand noch jetzt eine spezielle Frage hier in der Runde? Sven ist nachher auch noch da, den kann man auch nochmal direkt ansprechen, aber brennt Ihnen noch was auf der...
Ja. Vielleicht. Wenn, also ich habe auch Vorsorge vorhin gemacht, das ist alles okay, habe auch keine Probleme damit, aber es kann ja sein, meine Tochter verändert sich von jetzt auf gleich. Ja, und auf einmal ja, kriege ich kein sogenanntes Haushaltungsgeld mehr, es wird das nicht mehr gemacht und das nicht mehr gemacht. Kann ich da, und ich bin aber auch mobil eingeschränkt, ich kann nicht mehr fort, ich bin in meiner Wohnung gefangen, kann ich das auch telefonisch beantragen? Zum Beispiel bei Ihnen anrufen?
Also bei uns können Sie es machen. Also
oder wo muss ich anrufen? Wer hilft mir
ja,
dann?
Ja, also wenn jetzt die Tochter die Vollmacht hätte und wäre
die praktisch hat, ne?
Und genau. Die Betreuerin. Ja.
Ja, jetzt läuft es nicht mehr so, wie ich das wollte. Ja. Sie versorgt mich nicht mehr, was auch immer. Ja. Aber wo kann ich mich melden, damit was in die Gänge kommt, damit mein Umfeld wieder rund wird?
Ja, also Sie haben die Möglichkeit, das bei den Betreuungsbehörden oder auch direkt beim Betreuungsgericht zu melden. Wenn Sie jetzt beim Betreuungsgericht selber anrufen, dann würden die das telefonisch zu Protokoll nehmen, Ihre Daten, das von Ihnen geschilderte Problem, und dann würde diese Problematik uns Betreuungsbehörde gemeldet werden, um eine Recherche durchzuführen, was ist eigentlich los zum Schutz von Ihrer Person. Oder wenn Sie bei uns anrufen, dann hören wir natürlich erstmal genau rein, was schildern Sie uns. Wir kriegen viele merkwürdige Anrufe, ja, oder Verunglimpfungen, Sie glauben gar nicht, was da los ist. Und da gucken wir natürlich und hören schon mal genau rein und würden dann aber auch im Regelfall jetzt, wie Sie es mir schildern, wenn das für uns glaubwürdig klingt, dann würden wir mit Ihnen einen Termin vereinbaren, dann würden wir Sie im häuslichen Umfeld besuchen, um das erstmal nur mit Ihnen zu besprechen. Sie sind die Person, um Sie geht es und also Sie sind zu schützen.
Also ich kann telefonisch
ja,
anleihen.
Ja.
Genau. Notfalls auch bei der Polizei, wenn ich mir nicht anders zu helfen weiß, ja, weil ich, was weiß ich jetzt eure Nummer nicht rausfinden kann und wie unter Druck gesetzt bin, auch von der Betreuerseite.
Die Polizei wird natürlich nicht amused sein, aber die Polizei wird zweierlei machen. Die wird sagen, rufen Sie mal den Herrn Nölting oder die Frau Pasetag der Stadt Fürth an und dann rufen Sie uns an oder im Zweifelsfall, wenn Sie es nicht machen können oder weil vielleicht auch bei Ihnen schon Beeinträchtigungen vielleicht auch da sind oder Sie auch depressiv deswegen ausgerichtet sind, dann würde die Polizei das als eine sogenannte Ereignismeldung formulieren und an uns Behörde zuschicken. Und dann ist es erstmal irgendwo in der Behörde und dann wird es gefiltert. Macht das jetzt mal die niedrigschwelligere Gesundheitshilfe oder kommt es gleich zur Betreuungsbehörde? Da stimmen wir uns sehr schnell ab und dann kriegen Sie auf jeden Fall eine adäquate
Hilfe. Aber es passiert was. Ja, darum ist eigentlich die Frage, ja, ja. Weil ich kann ja auch mal sagen, ja. Dass man in der Aufregung,
ja.
Weil ich weiß, wohin soll ich mich wenden?
Ja, ja, natürlich.
Also es auf jeden Fall geht um was.
Eine nächste Frage vielleicht
noch. Ja.
Ich hätte gern gewusst, was ich planstellen, denn Ihre Behörde hat.
Oh, da sprechen Sie jetzt ein ganz schlimmes Thema an.
Er muss Sonntag schon arbeiten, Sie merken ja heute. Aber die Frage ist nicht berechtigt. Du bist ja nicht dafür
zu... Was für vielfältige Sachen Sie machen sollen. Und da brauche ich erst einmal Personal dazu, weil sonst funktioniert es nicht.
Das ist richtig. Und wir sind übrigens seit 01.01.2023 in Bayern noch Modellbehörde, um eine ja, alternative unterstützende Hilfe in die Wege zu leiten, um eben keine Betreuung zu installieren. Das machen wir übrigens seit dem 01.01.2023 in Bayern sehr gut. Aber das hat tatsächlich zur Folge, dass wir hierfür Personal brauchen. Und da muss ich sagen, hat auch der Landkreis Fürth sofort reagiert und gesteuert, dass ich tatsächlich für diese Planstelle sofort auch eine Vollzeitkollegin, einschließlich die jetzt vorzunehmenden öffentlichen Registrierungen, haben wir hier eine Vollzeitkollegin gewinnen können. Ansonsten, ja gut, habe ich noch drei weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir versuchen dieses umfängliche Thema. Da sind ja noch viele andere Bereiche. Das war jetzt hier nur mal so, was Tagesthema ist. Aber wir, genau. Aber ja, Landkreis Fürth, genau. Stadt Fürth ist ähnlich aufgestellt, ja. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Wir haben lange Zeit zwei Stellen ausgeschrieben gehabt, die wir nicht besetzen konnten, weil es einfach schlichtweg auch bei uns keine Bewerbungen gab. Deswegen arbeiten wir auch mit vielen Mehrarbeitsstunden, sehr, sehr vielen, weil wir am Menschen arbeiten und für den Menschen da sein wollen und notfalls. Es ist ja auch so, wenn jetzt bei mir um 16 Uhr das Telefon klingelt, ich gehe ran und da kommt eine Akutmeldung, du kannst die nicht negieren. Das heißt, wir müssen dann sagen, okay, jetzt schauen wir, wie akut ist die Situation, fahren wir noch raus. Wir haben oft schon Einsätze 20, 21, 22 Uhr gehabt. Und wenn Sie tatsächlich dann noch um die Uhrzeit auch noch am Ende vielleicht eine Einweisung vornehmen müssen, kann es auch passieren, auch gehabt. Haben wir mit einem Richter zu tun gehabt, netter Richter, der hat gesagt, ich habe damit noch nie zu tun gehabt, Herr Nölting, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Können Sie mir mal ein Formular, einen Gerichtsbeschluss organisieren, wie ich sowas schreiben muss? Haben wir gemacht. Und der Mann war wirklich toll. Und dann hat er einen Unterbringungsbeschluss zusammen geschrieben und hat gesagt, ich mache jetzt aber auch eine Anhörung um 22 Uhr beim Landgericht. Da musste ich dann mit einem Trupp Polizei und Rettungsdienst rausfahren, um die von uns geschützte Person, die ja überhaupt nicht gewillt war, in die Klinik zu wollen, die war ja auch renitent, da mussten wir diesen ganzen Stoßtrupp dann um 22 Uhr zum Landgericht für eine Anhörung. Aber da sehen Sie mal, wie wichtig das ist, dass Gehör des Menschen auch wahrzunehmen. Also der Richter, und der auch eingestanden hat, ich kenne diese Materie überhaupt nicht, aber ich habe jetzt Schuldienst, ich muss das einfach machen. Und der hat dann das tatsächlich auch mustergültig durchgezogen. Aber ja, wenn solche Meldungen eingehen, gucken wir, wie wichtig ist es und werden natürlich dann auch regelhaft auch tätig.
Du bist du kein Beamter, weil der würde um 16 Uhr gar nicht mal ins Telefon gehen. So, mit dieser flachen Pointe, meine Damen und Herren, wollen wir ein bisschen den Kreis hier schließen. Wir sagen jetzt schon mal Dankeschön für Ihr Kommen. Ich mache noch zwei kleine Hinweise, meine Damen und Herren. Einmal den Klangkunst, ein Benefizkonzert, möchte ich nochmal bewerben, in der St. Otto Kirche in Karlsburg am 21. Mai um 18 Uhr mit schönen Werken von Vivaldi, Mendelssohn, Bartholdy und vom Grieg. Ja, gibt es ein Konzert, ist nicht von mir, keine Angst, ist das Kammerorchester. Ingeborg Schilfert ist dabei und der Bernd Müller. Wenn Sie Interesse haben, wir machen aus die Prospekte liegen. Und der nächste Live-Talk, den wir hier haben, ist am 2. Juli. Und keine Angst, wir haben Klimaanlage, wird es wieder so heiß der Sommer. Jetzt haben wir es hier schön kühl, bis auf die Bouillon, die bleibt heiß wie hier und hier. Da haben wir dann die Kerstin Wenzel, genau, ich kann meine Schrift schon gar nicht lesen. Die Kerstin Wenzel hier vom Mehrgenerationenhaus. Unser Hauptthema wird sein Einsamkeit. Das wollen wir auch mal besprechen. Also am 2.7. sind Sie wieder herzlich eingeladen hier zum Live-Talk. Und jetzt, lieber Sven, du hast auch eine Fülle von Material dabei. Das darfst du natürlich noch sagen, was du noch anzubieten hast.
Nee, alles ich denke, weil die Fragen kommen ja immer, ja? Wie kann ich das denn alles machen? Es gibt einfach drei vernünftige, wirklich gute Broschüren. Und ihr seid gerade völlig abgedatet, ja, unter Berücksichtigung der neuen Rechtssituation seit 1.1.23 im engen Austausch hier mit dem bayerischen Justizministerium. Wenn man sich richtig intensiv einarbeiten möchte, dann macht das wirklich Sinn, sich diese Broschüre kostenfrei aufs Netz herunterzuladen oder für 97 im Buchhandel zu kaufen. Die tollen Vordrucke, die es gibt und die rechtlich verbindlich sind, die hier drin sind, die habt ihr auch beim Hospizverein. Die sind hier alle ganz neu aufgenommen und überarbeitet drin. Das gleiche Pendant gibt es auch hier vom Bundesministerium, kostenfrei. Auch da sind hervorragende Formulare und super Erklärungen drin. Das wollten wir Ihnen einfach noch mit auf den Weg geben.
Hier, die Angie hat es schon bereit von unserem Hospizverein. Wir haben schon ganz viele Vordrucke da. Also wenn jemand Bedarf hat, hier bei der Angie Hecht. Die Dame, die meine Farbe trägt,
hält. Genau. Und, hier auch noch mal. Und last but not least haben wir jetzt seit letzten Freitag eine eigene Notfallmappe, Landkreis Fürth. Auch da haben wir nochmal Ergänzung zu dieser. Übrigens von der Lines ist es tatsächlich gemäß Urologe auch in Gelb gehalten. Ja, haben wir auch hier nochmal eine Notfallmappe dazu gestalten. Ich habe Ihnen ein paar mitgebracht und ja, ich glaube, das war's. Ne?
Jawohl, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Dankeschön.
Vielen Dank euch beiden.
für diese wirklich lebhafte Schilderung eines an sich sehr trockenen Themas. Aber ihr habt gesehen, wie wirklich die ganzen Zuhörer mitgegangen sind und mitgefragt haben. Um runterzukommen, ein wenig etwas für die Seele und den Geist und so. Es entspringt eher mehr meiner Empfehlung, wenn Sie sich jemanden suchen, mit dem Sie zusammen eine Patientenverfügung erstellen, sollten Sie eigentlich schon mindestens eine Flasche Wein miteinander getrunken haben, damit Sie auch Ihre wirklich ehrlichen inneren Probleme schildern und nicht einfach sagen, wie eine Porsche-Zubehörliste, ich kreuze halt alles mal mit Ja an. Also, das macht auf jeden Fall Sinn. Vielen, vielen Dank euch beiden. Inga und Angie wird sich jetzt mit ihrem Bauchladen hier rumbewegen. Ihr dürft euch Patientenverfügungen mitnehmen, so viel wie ihr wollt. Und alle diejenigen, die noch eine Führung wünschen, die mögen einfach dort in die Mitte zur Spiegelsäule kommen. Ich denke, da haben wir am meisten Platz für alles.
Schönen Sonntag. Vielen Dank.